Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Weihnachten.
Was für ein Einstieg, Alter.
Was denn?
Ein es Wort ist, einfach reingeschmissen.
Digga, du hast mich nicht zu Ende
zu Was zur Hölle, Alter.
Das wäre nochmal
reingegangen. Warum nicht? Parodontose. What the fuck? Hallo erstmal. Ja, okay, dann ja, führe
es
fort.
Ist, es ist Weihnachten. Ist
das der Beginn
es,
eines Gedichts, oder?
Genau.
Weiß nicht, was du hier planst.
Das wäre es auch mal gewesen. Also warum machen wir das eigentlich nicht? Wahrscheinlich, weil es alle anderen machen. Irgendwelche Gedichte vortragen zu Weihnachten.
Ich kann auch nicht so viele. Und die sind, glaube ich, auch nicht weihnachtlich. Mhm. Herr von Ribbeck und Ribbeck auf Haveland könnte ich noch zusammenkriegen, aber das ist nicht sehr, ist nicht sehr weihnachtlich. Ein Birnbaum in seinem Garten stand.
Noch mit dem Friesenschwur. Den kannst du ja wahrscheinlich noch.
Den kann ich auch, aber das ist ja kein Gedicht, glaube ich. Das ist ein Schwur.
Ja, aber es reimt sich.
Es reimt sich, ja, ja, das stimmt, ja. Da war's, das, ich war lieber in diesen 600 Episoden, die wir hier aufgenommen haben, vielleicht dreimal beeindruckt. Und das war ja, eins von den drei Malen.
Auf jeden Fall. Ja. Das war stark.
Unvergesslich. Kommt in meine Greatest Hits.
Mhm.
Definitiv.
Ja, es ist Weihnachten. Das ist doch irgendwie cool, dass wir am 24. erscheinen.
Das ist voll krass. Und wir erscheinen dieses Jahr nicht nur am 24., sondern wir erscheinen auch an Silvester. Also das diesmal haben wir es so getimt, dass wir an den großen Tagen hier keine Pause machen, sondern einfach mal da eine Folge rausgeboxt kriegen. Also wir gehen davon aus, dass ihr natürlich nicht irgendwo Alkohol hier reinschüttet an Silvester und irgendwelche Feuerwerkskörper in die Luft schmeißt. Da sind wir sowieso dagegen. Sondern wir gehen davon aus, dass ihr diesen Podcast hier hört. Ja. Und dann Weihnachten natürlich genauso.
Kann man vielleicht auch währenddessen machen.
Ja. Während ihr Geschenke auspackt und eure Bescherung oder Weihnachtsbaum ganz besinnlich mit eurer Familie und euren Kindern, setzt ihr euch einfach Kopfhörer auf und hört unseren Podcast.
Ich finde das sehr vorbildlich.
Ich finde es diesmal okay, wenn ihr uns 2-3 Stunden später hört. Diesmal wäre es nicht ganz so schlimm, weil 18, ja, 19 Uhr ist wirklich eine kritische Zeit mit Bescherung und so.
Primetime,
und so.
Stimmt, ja.
Das ist die Primetime. Deswegen wäre es okay, wenn ihr diesmal um 21 Uhr die Episode einschaltet.
Ja, vor allem die Leute, die Kinder haben und so.
Einige in unserer Hörerschaft definitiv, ja, die da runterfallen.
Deswegen hoffen wir natürlich, ihr hattet eine anständige und vor allem ruhige Vorweihnachtszeit, weil das ja für die meisten ist das ja purer Stress.
Das stimmt, ja. Da haben wir auch direkt aus der Supporterschaft immer wieder Feedback gekriegt. Das heißt ja, ich bin gerade ein bisschen im Stress und so. Und darum haben wir ja die 4 Filme eingesammelt von unseren Lossupportern, die wir dann in Episode 400 rezensieren.
Genau, die gibt's dann.
Und da kam auch ein bisschen Feedback, so von wegen, ja, ich war im Stress und so, deswegen habe ich bis jetzt noch nicht reagiert, hat ein bisschen gedauert. Sorry. Von Nummer 5 und so. Insofern hoffen wir, dass ihr ein bisschen weniger Stress habt jetzt und dass sich das erledigt hat. Aber wenn ihr so wie ich die Geschenke am letzten Tag kauft, dann hilft das natürlich nicht, was den Stress angeht.
Machst du aber wahrscheinlich immer so, ne?
Mache ich oft so, ja.
Und du hast ja auch schon
Hausaufgaben
oft gesagt,
am letzten Tag
eben,
und so.
Du bist so der auf den letzten Drücker-Typ.
Ja, ja, voll. Im Schulflur so noch auf dem Boden die Hausaufgaben geschrieben, bevor die Klassentür aufgeht. So einer.
Tja, dann dauert das eben auch mal länger mit den ganzen Losfilmen und so.
Alter.
Ich habe heute extra keinen Losfilm dabei, weil ich da keinen Druck aufbauen möchte.
Okay, nice. Wir müssen auch pseudomäßig, finde ich, sollten wir eine Episode, was heißt pseudomäßig? Eigentlich wäre es eine coole Episode so für die 400, aber wenn wir nur die 4 Filme bringen, dann wäre das ein Supporter-Special.
Das geht nicht, oder wie?
Naja, wenn es ein Supporter-Special ist, ist es ja nicht die Episode 400, dann ist es Supporter-Special 13 oder 14.
Ah.
Deswegen müssen wir so pseudomäßig auf jeden Fall, weil das hat mich neulich schon genervt, dass wir nur Los- und Auftragsfilme hatten, das aber eine ganz normale Folge war.
Das hat dich genervt.
Ja, das ist.
Da gehen die Neurosen.
Naja, es unterscheidet sich ja dann überhaupt nicht von einem Supporter-Special. So, wo ist denn der Unterschied dann zwischen der Folge 316 und.
Dass wir es nicht so nennen.
Ja, aber wir sollen dann noch durchblicken, wenn wir nichts mehr so nennen, wie es ist. Und nichts mehr so ist, wie es scheint.
Ja. Anarchie.
You got a chance to explain, I'm trying to tell you, crazy son of a bitch, yeah? But you got your own answers as usual.
Anarchie an Weihnachten.
Anarchie.
Okay. Hier. Hier ist I'm gonna see it.
Radical.
Ganz klar.
Ich glaube, wir haben ja ein bisschen Anarchie in der nächsten Episode. Besonders was die Nummerierung angeht. Insofern, ab und zu sind wir ja schon in dem Bereich, dass wir sagen, komm.
Ah ja, jetzt ist ja auch im 6. Jahr und so, ist alles YOLO.
Ja, wisst ihr, wir sind YOLO jetzt, ja. Wir sind 6. Jahr. Wir scheißen auf alles. Neulich vergessen, eine Episode zu terminieren. Da haben wir auf die Schnelle um 19 Uhr gemacht und so. Mhm. Also das ist alles so lose nicht gezogen.
Hat bisher aber auch alles jeder überlebt.
Hat jeder überlebt und werdet ihr auch weiterhin. Wir haben 5 Jahre haben wir uns Mühe gegeben und alle haben drauf geschissen, ob wir jetzt diszipliniert sind oder nicht. War allen scheißegal.
Ja.
Keine Lose gezogen, hat keiner nachgefragt, warum wir keine Lose gezogen haben. Insofern ziehen wir es auch weiter durch, die YOLO-Schiene.
Na eben, solange es ja niemand beschwert, machen wir weiter. Ja.
Ja, aber du, ich bin überrascht ein bisschen, weil du hast gerade so eine bisschen, du hast bist gerade in der Trotzphase, glaube ich, weil jedes Mal, wenn ein Vorschlag von mir kam, kam so von wegen, ich habe dazu keine Meinung.
Ach, das ist schon Trotz bei dir. Das ist ja interessant. Das ist mal wieder sehr interessant.
Das, da setze ich an mit Trotz. Das ist so die erste Stufe der Trotzskala.
Also alles jenseits von absoluter Euphorie ist schon negativ, ne?
Muss nicht absolute Euphorie sein.
Okay, aber Neutralität ist offenbar eindeutig negativ konnotiert bei dir.
Nee.
Aber naja, aber wenn ich sage, ich habe dazu keine Meinung, also neutraler wird's nicht.
Also wenn du es mit der Stimme sagst, da geht's schon mal los. Ich habe dazu keine Meinung.
Oh.
Oh. Keine Samples auf jeden Fall.
Ja, wirklich, ey.
Kurz und knapp, ey. Mhm. Aber umso erfreuter bin ich ja, dass du meinem Aufruf gefolgt bist, weil ich gesagt habe, wenn wir schon am 24. erscheinen, werde ich natürlich etwas Weihnachtliches mitbringen und du dich da auch noch recht neutral gehalten hast. Ich drück's jetzt neutral aus, okay? Habe ich jetzt gehört, du hast auch ein weihnachtskontentlichen
kannst du mal sehen.
Contentliches Projekt.
Bricht jetzt da nicht dein komplettes Weltbild zusammen, nachdem du diese Neutralität ja anscheinend negativ gedeutet hast? Und ich dem dann aber Folge geleistet habe.
Also eins muss man dir lassen. Für Überraschung bist du immer noch gut.
Folge geleistet bin? Hab? Wie heißt das?
Folge leisten, ja. Folge geleistet sein.
Sein. Nee. Folgeleistete. So.
Liebe Folgeleistete da draußen.
Aber
wir grüßen euch. Auch ein guter Weg, Gender zu umgehen, indem man einfach Folgegeleistete sagt zu euch.
Ja, das ist ja wie so die Schauspielerinnen oder die Zuhörenden.
Ja, genau, ja.
Ja. Oh Gott, Alter, das ist das hier.
No one's gonna listen to this for free. Let alone subscribe to Patreon.
Oh, schön.
Apropos Patreon.
Apropos Patreon, es ist Heiligabend. Habt ihr denn schon alle Geschenke beisammen? Weil wir hätten da noch was.
Ja, wir sind so dezent.
Wir hätten da noch einen guten Vorschlag.
Auf jeden Fall, ihr könnt uns supporten auf Patreon und Steady.
Mhm.
Links dazu gibt es im Linktree, habe ich erfahren. Das ist schon lange so.
Ja, der Linktree ist eine Webseite, wo andere Webseiten verlinkt sind.
Ja, okay. Also muss man das jetzt Step by Step erklären? Oder was? Ihr geht auf Instagram und dann in die Bio und da ist ein Link, da klickt ihr drauf, der heißt Linktree und da werdet ihr dann weitergeleitet zu Patreon oder Steady.
Ja, und was gibt's da? Was gibt's da Schönes?
Da gibt es Pakete, passend zu Weihnachten.
Pakete, was kann man denn da unter den Weihnachtsbaum legen?
Ja, ihr könnt uns supporten, idealerweise mit dem höchsten Paket. Da dürft ihr nämlich hier mitbestimmen und mitgestalten.
Idealerweise, weil wir sind nämlich scheiße arm.
Ja, ja.
Wie Kirchenmäuse, um es mal weihnachtlich zu formulieren.
Und noch kriegen wir das alles in einem Monat immer unter. So gesehen ist da noch Platz.
Ja, ja. Solange wir hier keine Probleme haben, das unterzukriegen, ist noch Platz.
Eben.
Definitiv. Und nicht zu vergessen, dass wir ja noch Episoden aufnehmen, die wir sonntags rausboxen, die nur dieses besagte Volk hören darf.
Mhm.
Und die sind auch lustig.
Ja.
Die sind auch gut.
Kann man auch hören, ja.
Ja.
Nee, vor allem sind die ja wirklich in den letzten Jahren, das geht ja jetzt auch schon eine ganze Weile, die sind ja immer umfangreicher geworden.
Ja, das stimmt, ja. Erst recht dadurch, dass wir jetzt die Bewegbuster dann noch im Portfolio haben, staut sich das manchmal und dann haben wir ausgiebigere Support-Episoden. Kommt auch mal wieder vor.
Ja.
Ist auch eine, insofern, die scheinen ja auch alle sehr zufrieden zu sein bei Patreon und Steady, weil das ist ja auch eine sehr treue Gemeinde.
Ja, total loyaler Verein.
Die sich da über Jahre hält. Also insofern, es scheint ihnen ja ganz gut gefallen. Ganz gut zu gefallen da.
Mhm.
Diejenigen, die uns da unterstützen. Insofern schaut mal da rein. Würde uns freuen.
Ich bin ja ein bisschen beeindruckt, ne?
Von?
Von dir.
Ach so?
Es passiert hin und wieder.
Greatest Hits, Teil 4.
Du hast die Bastarde erwähnt, ohne sie zu dissen.
Oh.
Gratuliere.
Und warum?
Weil Weihnachten ist.
Weil Weihnachten ist, richtig. Gewöhnt euch nicht dran.
Cool, cool, cool.
Der Dave, Alter.
Raider Dave!
Ja.
Ja.
Die haben natürlich auch eine Weihnachtsepisode gemacht.
Natürlich haben sie das, ja.
Logisch.
Ja, es ist, wenn man so die letzten 5 Jahre betrachtet, bewegt Wannhausen-Historie, dann haben wir manchmal Weihnachten so gut wie komplett ignoriert und dann in anderen Folgen haben wir so ein bisschen drüber dann so ein paar Stoffe gebracht, die dann weihnachtlich waren und so. Wir haben das immer so ein bisschen nach Lust und Laune gemacht. Aber wenn die Folge schon direkt am 24. erscheint, dann Ja, müssen wir da auch delivern, und die Bastarde haben sich da natürlich auch nicht lumpen lassen, haben zu Halloween natürlich eine Halloween-Episode gemacht und zu Weihnachten jetzt eine vorweihnachtliche Episode.
Mhm. Und es ist einfach immer ein Special.
Ist immer ein Special.
Ich frage mich halt, das ist nämlich auch, so schließt sich der Kreis von wegen Supporter-Special und so. Mhm. Bei denen ist ja jede Episode ein Special. Wieso ist das dann noch Special?
Bei denen ist quasi jede Episode ein Special, ja. Jetzt haben die, darf ich noch nicht verraten, weil das wäre ein Spoiler. Jetzt haben die tatsächlich, normalerweise machen die ja so ihr Ding, ihre komischen Nischenscheiße. Jetzt haben die aber schon ziemlich großen Filme auf jeden Fall im Line-Up so demnächst, wo ich dachte, okay, jetzt kommen die eventuell uns in die Quere, so, wenn die da so ein Blockbuster auf einmal bringen, so, dachte ich so, jetzt fahren die so ein Konkurrenzding auf.
Ja, wie machen
wir das? Mal gucken,
wer
das besser rezensiert.
Weil das können wir ja nicht bringen. Also, wir können ja dann nicht auf unserem Kanal, auch wenn es unterschiedliche Formate sind, aber über die gleichen Filme quatschen, ist ja irgendwie, wobei, hat es da schon eine Überschneidung gegeben? Weiß ich gar nicht.
Bisher noch nicht, nee. Okay. Aber die machen das ja so ein bisschen nach, ich finde, das geht schon, weil die machen das ja nach eigenem Gusto so. Also die raten keine Punkte. Die ziehen das ja schon ein bisschen anders auf, bringen auch nicht ganz so viel Hintergrundwissen wie wir.
Mhm.
Insofern, glaube ich, kann man das trotzdem machen, dass man da die Filme rezensiert.
Okay, okay.
Cool, cool, cool.
Cool, 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 ja. Aber in einer Hinsicht muss ich Lee recht geben. Also er hat vorhin festgestellt, weil er hat jetzt ungefähr 40 neue Dennis und Dave Samples, dass die beiden da überhaupt keinen Bock haben, so die Samples zu drücken und da irgendwie welche rauszusuchen und zu speichern. Und diese ganzen, da sind wir doch die größten Spielkinder anscheinend mit den Samples und dem Punkteraten und so.
Ja, ja gut, also wir haben es natürlich auch ein bisschen einfacher, weil wir uns halt gegenüber sitzen.
Ja, klar.
Die müssen es natürlich immer via Fernschalter machen. Das wäre da unter Umständen schon nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, muss man immer ein bisschen timen, so, weil man die drückt und
ja,
so. Ja,
eben.
Ja, stimmt schon. Apropos Fernschalter. Vorgestern gab es eine Support-Episode, wenn alles gut geht, weil die haben wir noch nicht aufgenommen. Wir nehmen unchronologisch auf.
Mal wieder.
Und da fällt der Lee aus. Da habe ich mit Alessandro eine Episode hoffentlich hingelegt. Und auch wir, weil die Folge am 22. erscheint, haben wir natürlich gesagt, bring auch noch mal ein bisschen Weihnachtscontent.
Ja, das ist natürlich eine würdige Vertretung.
Sehr schön. Bist du zufrieden mit deinem
mit Alessandro?
Ersatzmann.
Natürlich.
Sehr gut, ja. Ja, der war ein bisschen busy mit seinem Geburtstag und so. Da nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Aber für ein Supporter-Episödchen kommt er jetzt wieder zurück und hat gesagt, ist jetzt wieder für viele Schandtaten bereit.
Wie jetzt? Also macht er eine Pause oder ist er in Rente?
Nee, keine Pause, aber der muss ja irgendwie seine 5 Jahre Cinema Volante zusammenschneiden. Da haben wir ihn ja angefragt in dieser Zeit und dann war er irgendwie,
war im Urlaub. Schon.
Ja, das war ja alles schon, aber das war halt in der Zeit, wo wir ihn auch schon mal gefragt haben, ob er irgendwie einspringt.
Ah ja, okay.
Und dann hat er ja zum ersten Mal gesagt, ja, diesmal geht's nicht, schaffe ich nicht.
Stimmt, sonst ist er tatsächlich immer sofort am Start.
Sonst ist er mal am Start und jetzt hat sich so ein bisschen gelegt, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden und ich habe zu ihm auch gesagt, so Digga, wir können auch jeder einen Film machen so für die Support-Episode, hat er von sich aus gesagt. Nee, 2 kriegt er schon hin, der guckt ja richtig viel, also insofern, das ist kein Thema.
Cool.
Also freuen wir uns darauf, also haben wir uns entschieden, dann machen wir das so, dass jeder einen Weihnachtsfilm bringt und einen normalen. Also ähnliches Line-Up wie heute. Heute haben wir auch 2 Weihnachtsfilme, beziehungsweise Projekte und 2 normale.
Für die SupporterInnen gibt es dann auch
die
noch
die doppelte Ladung.
Sehr verrückt.
Das doppelte Buffet.
Ob sie wollen oder nicht, Weihnachten volle Lotte.
Ob sie wollen oder nicht, richtig. Ja, und am Freitag nochmal ein anderes Line-Up, ein anderer Passmann. Bist du mit dem auch zufrieden?
Natürlich.
Ja.
Ah, ja.
Kommt nämlich Hoffi mit mir zum Zug.
Da gibt es ja sogar diverse Parallelen, was so Filmgeschmack angeht.
Ja, ihr seid euch immer sehr einig, deswegen.
Nein, nicht immer.
Das ist definitiv die falsche Konstellation, weil das ist ja der, den du immer zuziehst, wo du sagst, ja, guck mal hier, der findet den auch gut.
Was soll denn das schon wieder heißen?
Einfach 2 hasserfüllte Menschen, die sich gefunden haben.
Drop the attitude.
Okay, okay.
Es ist Weihnachten, Alter, wobei, also.
Da nicht mehr.
Ja, wir färben ja unsere Samples so zum Thema transparenter Podcast und so. Je nach Stimmung sind die ja gefärbt.
Ja, das stimmt.
Und bei mir ist es ziemlich rot.
Rot ist grundsätzlich Beleidigung.
Geht eher so in die Diss-Richtung, ja.
Ja, bei mir ist es bunt gemischt.
Dann guck mal, ich habe auch was Grünes.
Yay.
Hier. Das ist ganz, okay. Das Euphorischste überhaupt.
Das ist der einzige Grüne. Hier, der ist grün bei mir.
I'd like to help you, friend. But I can't.
Das ist super. Der ist grün, really?
Ja, dabei ist er ja nicht so richtig grün.
Nee.
Ist der auch ein bisschen dissig.
Hier, sowas grün.
Ja. Willst du denn, jetzt sind die bestimmt alle neugierig und schreiben mir komische Nachrichten oder schicken mir Sprachnachrichten 5 Minuten lang, die du nicht beantworten wirst. Willst du denn den Leuten sagen, was da los ist, warum du jetzt für 1-2 Episoden ausfällst? Also Wird's ein Junge, wird's ein Mädchen?
Sehr genau. Ich war die letzten Wochen schwanger.
Lassen wir die Leute spekulieren?
Da gibt's doch nichts groß zu spekulieren.
Lee hat eine... Also. Ich wollte gerade irgendwie so ein Fass aufmachen, aber mir fällt nichts Spektakuläres ein.
Ja, schade.
Lee hat eine Nasen-OP, in der er sich unterzieht.
Mm, genau.
Er möchte aussehen wie Meg Ryan, das ist das große Ziel.
Ja. Das, Gina Lisa Lofink ist so genau. das Ziel.
Er ist mit einem Foto Life von Meg Ryan und Gina Lisa Lofink zum Schönheitschirurgen gegangen, hat gesagt, geht das?
Ja, dauert dann halt eben ein bisschen länger und dann ja, muss man halt ein paar Mal ran.
Und die Akustik ist halt scheiße unter dem ganzen Verband da.
Ja, nee, wenn die Nase komplett zu ist, eben, das ja. klingt ja richtig kacke.
Ja, deswegen muss es dir dann ein paar Passleute suchen, fällt's mal aus für ein, zwei Folgen.
Ja.
Ja, so viel dazu. Mhm. Jetzt wisst ihr Bescheid. ich hab das Gefühl, es kommt trotzdem Nachrichten.
Meinst du?
Könnte sein.
Ja, nee, alles fein.
Alles fein soweit, ja.
Ja, ja.
Cool. Ja, dann würde ich sagen.
Geht's los.
Geht es los, die wilde Fahrt. Und ja, dann.
Wir quatschen über Filme.
Wir quatschen über Filme und machen unsere, genau, und bringen jetzt unseren ersten Auftragsfilm. Und der stammt von Dennis dem Dritten.
Mhm.
Und hört auf den Namen Das Wunder in der 8. Straße, beziehungsweise Batteries Not Included.
Ja.
Und ich würde gerne, bevor ich rate, fragen, ob du den schon mal kennst.
Ach so. Das spielt jetzt hier mit rein, ja?
Das ist ja eine legitime Frage, die du auch mal stellst.
Ja, ist richtig. Nee, war eine Erstsichtung für mich.
War eine Erstsichtung.
Wobei, also es gab diverse Szenen, wo ich echt so Flashbacks hatte und dachte, sag mal, das kennst du doch. Mhm. Und das ist jetzt aber eben wieder so, hattest du, glaube ich, auch schon ein paar Mal so die Sorte Film, wo ich mir wirklich nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich den nicht doch schon mal gesehen habe.
Ja, ja.
Aber wenn, dann ist es ewig her und quasi komplett aus der Erinnerung verschwunden.
Hatte ich definitiv auch. Also Adrian zum Beispiel hat sich zu unserer letzten Support-Episode, wo wir Freitag der 13.03 durchgenommen haben, gemeldet. Und meinte, der einzig legitime Teil oder beziehungsweise der allerbeste, wo alle anderen abstiegen, ist Teil 6.
Teil 6?
Und ja.
Okay.
Und das ist wieder so ein Film, wo ich dir nicht sagen könnte, ob ich den irgendwann mal in grauer Vorzeit gesehen habe. Natürlich weiß ich, dass als kleiner Junge irgendwie die Freitag 13. Teile gesehen habe. Ob ich jetzt bis zum 6. gekommen bin oder ob ich den kenne.
Weißt du denn von wann der ist? Müsste er dann schon Richtung 90 gehen, oder?
Ja, waren aber noch 80er, glaube ich. Weil die kam ja wirklich so,
kam so schnell, kam
fast jedes Jahr hintereinander weg, ja. Insofern, okay. Ich glaube, der war noch in den 80ern, bin ich mir sicher. Aber ja, Ende 80er schätze ich.
Mhm. Na, aber dann das muss er ja wieder einen Eindruck hinterlassen haben, wenn du nicht mal mehr weißt, ob du den gesehen hast.
Ja, gut, das so Thema als bester Teil irgendwann so. Mal gesehen und so. Ja, gut, bester Teil, weiß ich nicht. Und dann meine Chronologie wurde ja von Erik unterbrochen, sonst hätte ich den vielleicht noch früher gesehen.
Dieser Erik.
Gucken wir mal, dieser Erik. Ja. Hast du da auch noch ein Sample irgendwie, was Erik angeht?
Ja.
Das wäre krass.
I am not negotiating with you, Eric.
Was für eine krasse.
Ist natürlich unpassend jetzt, weil er ist Supporter und deswegen darf er bestimmen.
Ja, yeah, stimmt.
Was wir gucken. Also.
Aber naja, gut. Ist ja trotzdem eine Verhandlung, weil wir könnten es ablehnen, wenn wir Bock
ja,
haben.
Ja, stimmt. Du hast auch schon mal mit dem einen oder anderen verhandelt.
Ich habe auch schon mal versucht zu verhandeln. Gerade bei Erik, der ist zum Beispiel sehr inkompetent, was angeht, Losfilme und Auftragsfilme aufzugeben und macht das meistens verkehrt rum.
Ach ja, es ist noch nicht mal eine Supporter-Episode und trotzdem werden alle gedisst.
Es ist Weihnachten, deswegen ja, werden auch alle
sehr
gedisst.
Sehr schön.
Außer die Bastarde. Die liebe ich.
Natürlich.
Großer Fan. Bewegbild-Bastarde. Schönen Gruß.
Schönen Gruß. Okay, aber wir waren bei Barry's Not Included. Wir
genau.
müssen ja erstmal raten.
Ja, dann machen wir das.
Achso, nee, ich muss ja erstmal deine Frage beantworten. Habe ich beantwortet? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde tendenziell Nein sagen.
Okay.
Also es war wie eine Erstsichtung.
Gut zu wissen.
Ja.
Vielleicht schaffe ich ja noch ein 7:1 diesen Monat. Insofern, ich bin ja ambitioniert.
Ist das der Stand, ja?
Nee, ich glaube 5:0 steht es für... Aber das ist... Also, aber
geht
also,
da noch was oder nicht? Das ist ja jetzt die entscheidende
Frage. Also was gewinnen oder ausgleichen kann, geht ja gar nichts. Vielleicht schaffst du ja den Rekord, mich zu 0 zu schlagen in beiden Sparten, also bei den Support-Episoden und bei den regulären Episoden. Das hast du nämlich bisher noch nicht geschafft.
Das gab's noch nicht?
Das gab's noch nie.
Ah, okay.
Also
okay.
Vielleicht kannst du da ambitioniert da rangehen.
Ja, das ist auf jeden Fall jetzt eine neue Ambition. Schön.
Weil, genau, wir haben bisher eine Nullerrunde von meiner Seite.
Mhm.
Ich meine, dazu müsste natürlich Hoffi mich auch schlagen. Der zählt ja auch noch in die
Ja, Sparte aber rein. Der kann das.
Der kann das?
Ja, ja.
Okay, ziemliche Last auf seinen Schultern, werde ich Stimmt. ihm auch so sagen, dass da dass
naja,
der Druck
abwarten,
auf dem
wie es heute ausgeht. Ne? Heute kann ja auch alles passieren.
Kann sich schon erledigt haben, ja, gucken wir mal. Ich gebe natürlich wie immer alles, aber ich bin halt leichter zu raten als du, wie alle sagen.
Hm. Ich drücke mal den.
I would advise against playing games with me, I will win.
Siehst du, ganz bescheiden. Krasseres Pokerface.
Ach Quatsch, ist auf jeden Fall auch immer eine Portion Glück dabei.
Möchtest du mit deiner 5:0-Führung denn anfangen mit dem
Raten? Ja, kann ich gerne machen. Auch ich stelle die Frage, also eigentlich will ich das nur verifizieren, weil ich gehe davon aus, du kanntest den.
Die ist legitim, die Frage. Ich kannte den aber nicht aus meiner Kindheit, sondern ich habe den 2016 zum ersten Mal gesehen. Laut Letterbox, um deine Frage zu beantworten.
Okay.
Das war mal ein Badewannenfilm, den ich irgendwann mal nachgeholt habe.
Na gut, ich sag trotzdem das, was ich aufgeschrieben habe und sag 7 Punkte.
Okay.
So, willst du auch noch was sagen?
Ja, ich sage bei dir eine, nicht so leicht, aber ich sag eine 6,5.
Alright.
Okay.
Das Wunder in der 8. Straße.
Ja.
Von Matthew Robbins, von dem hatten wir hier Dragon Slayer, ne?
Mhm. Ebenfalls ein Film aus den 80ern und auch das war ein Supporter-Auftragsfilm. Ich glaube, Weltenschreiner hat den mal.
Stimmt, ja.
Hat den mal hier aufgetragen.
Und ich finde es ja abgefahren, also wie viele Autoren hier beteiligt waren und vor allem auch wer. Also Mick Garris kennen wahrscheinlich jetzt nicht viele. Matthew Robbins hat als Regisseur selber auch mitgeschrieben. Und dann haben wir aber Brad Bird. Mhm. Hier, also Incredibles und Ratatouille.
Brad Bird. Der ist auf jeden Fall Name, ja.
Der hat hier schon mitgeschrieben und das ist eben auch einer von denen, der echt viel, also in frühen Jahren schon sehr viel geschrieben hat und auch nicht für alles einen Credit bekommen hat und so. Ist echt ziemlich abgefahren.
Mhm.
Und dann haben wir noch das Duo Brent Maddock und S.S. Wilson. Von denen hatten wir schon mal Tremors.
Ach, Tremors ist von denen?
Ja.
Okay, krass.
Na, und die haben auch einiges und schreiben irgendwie alles zusammen.
Mhm.
Und das Ganze haben einige Produzenten. Das ist Produzenten
grammatikalisch aber nicht korrekt, wenn sie alles zusammenschreiben.
Du meinst wahrscheinlich eher orthografisch als grammatikalisch, aber okay.
Ich wusste, dass es falsch ist, Mann, verdammte. Ja. Ich wusste es. Lobar korrigiert wieder.
Lobar. Ja, ich wollte noch sagen, dass das Ganze von Steven Spielberg unter anderem produziert wurde. Der ist hier nämlich Executive Producer.
Das merkt man aber wiederum, oder?
Ja.
So eine Spielbergsche Note kann man dem Film schon attestieren.
Auf jeden Fall. Naja. Ja, passenderweise kommt die Musik von James Horner.
Auch ein großer.
Ja, und deswegen, also die Departments hinter der Kamera sind schon mal recht prominent besetzt.
Mhm.
Und ich finde auch jetzt mal aufgrund der Zeit vor der Kamera ist das schon auch relativ prominent. Ne?
Aber hallo.
Ja.
Sind schon ein paar namhafte Leute am Start.
So, und das Ganze ist eben aus dem Jahr 87 und steigt mit einer recht langen Intro-Sequenz ein, wo wir Fotografien von einer vergangenen Zeit sehen, viel so aus den 20ern, glaube ich, und 30er Jahren, ne?
Mhm.
Und so Schwarz-Weiß-Bilder und eben, es wird so ein bisschen über diese Fotos die Gegend und auch ein paar der Leute etabliert, um die es dann gehen wird. Wir sind nämlich in der Lower East Side von New York City. Und nach diesem wirklich ziemlich langen Intro, wo wir irgendwie so, das auch so, läuft so eine Swing-Musik, ne? Oder
so ein bisschen wie Cheers, also die Cheers-Intro ist ja auch nicht zeitgemäß, also wo ja. Wie die Episoden spielen, sondern das ist ja auch so die gute alte Zeit von damals.
Ja, vor allem auch ähnlich mit dieser, so mit Burns-Effekten, irgendwie so eine Montage mit Fotos ja. Und
stimmt.
Dazu diese Musik und eben immer wieder auch so Straßenbilder, wie sich eben die Gegend da in der Lower East Side jetzt verändert und eben jetzt angekommen, und das ist eben dann aktuell, Ende der 80er, geht es darum, dass da ein Block noch steht. Rundrum wurde schon alles abgerissen von einer ganz bösen Firma namens Lacey Incorporated. So, und das einzige Gebäude, was da jetzt eben noch steht, das steht im Fokus unserer Geschichte und vor allem natürlich die Bewohner. So, und das ist übrig geblieben, weil sich da jetzt die noch verbleibenden Mieter recht erfolgreich weigern, irgendwie Geld anzunehmen, da was zu verkaufen oder eben auch vertrieben zu werden, weil da wurde so ein Typ engagiert, also die rechte Hand von diesem Lacey namens Kovac, der hat einen Schläger namens Carlos engagiert mit seiner kleinen Truppe und die versuchen jetzt diese Mieter zu vertreiben. Anfangs wird er eben so ein bisschen Gewalt angedroht und dann machen die auch mal mit dem Baseballschläger ein paar Dinge kaputt und unterm Strich kommt da jetzt aber dazu, oder da steigt der Film damit ein, dass der diesen Mietern einen Umschlag mit Geld in die Hand drückt und sagt, ihr müsst raus, das Haus wird jetzt abgerissen.
Nehmt das Geld oder, also ihr könnt eh nichts daran ändern, richtig?
Ja. Ja, und ein paar von den Mietern nehmen tatsächlich das Geld an und nehmen dann ihr Gepäck und hauen ab.
Mhm.
Aber so der harte Kern, der bleibt natürlich und die verjagen Carlos und seine Truppe und sagen ihm, dass er sich das Geld sonst wohin stecken kann.
Ja.
Ja, und dann taucht eines Nachts, also jetzt mal so die, im Fokus stehen dann eben die Leute, die übrig geblieben sind. Das ist ein älteres Ehepaar, gespielt von Hugh Cronin und Jessica Tandy. Mhm. Da ist die Krux, dass sie, Faye, es wird nicht genau erzählt, was sie hat, aber es scheint eine Form von Demenz zu sein oder dass die durch ein Trauma irgendwo hängen geblieben ist. Das, so wie es inszeniert ist, soll das schon auch immer wieder so ein bisschen lustig sein. Obwohl es eigentlich eine harte psychische Erkrankung ist, mit der die da rumrennt. Und das hat halt auch immer wieder zur Folge, dass die dann einfach mal so das Haus verlässt und dann gesucht wird von ihrem Mann und den anderen Freunden. Mhm. Ja, aber natürlich hat die ein total gutes Herz und wird dann auch noch im weiteren Verlauf eine zentrale Rolle spielen. Jedenfalls diesen Carlos zum Beispiel, da glaubt sie immer, dass das ihr toter Sohn Bobby ist.
Mhm. Nennt ihn auch immer Bobby.
Ja, die hat eben offenbar nicht so richtig akzeptiert, dass ihr Sohn damals durch einen Autounfall ums Leben gekommen ist. Ja, und jetzt haben wir noch Harry. Harry ist ein Riesentyp und wohl Ex-Boxer. Mhm. Ansonsten aber ziemlich stumm unterwegs, lebt auch alleine und obwohl da um ihn rum alles abgerissen wird, beschäftigt er sich irgendwie mit dem Flicken von so einem Mosaikmuster im Boden. Versucht da so kleine Teile wieder reinzusetzen, festzukleben. Mhm. Ja, und dann gibt es eine alleinstehende Dame namens Maria Esteval, von Elizabeth Peña gespielt.
Marisa
heißt sie, nicht Maria, genau. Oder Marisa oder Maris?
Marisa.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob das A Silent
ist,
aber
doch, auf jeden Fall ein A. Genau, ja. Mhm. Und die ist hochschwanger, ne?
Ja.
Und sagt aber den anderen Freunden, dass der Typ, ihr Freund ist Musiker, Vater des Kindes und deswegen immer unterwegs. Und naja, später wird es dann eben auch so ein bisschen flirty-flirty mit einem der anderen Mieter und sie signalisiert ihm aber immer wieder, nee, der wird schon wiederkommen und so, aber es sieht eigentlich so aus, als wäre die halt einfach alleine gelassen. Mhm. Ja, dieser Typ, der sich dann eben, wo es so ein bisschen eine Bindung entsteht, das ist Mason Baylor, denn der ist Maler. Zu Beginn des Films hat er auch noch irgendwie eine junge Freundin, die dann aber abhaut, weil irgendwie sie nicht einmal nackt malen wollte und die ist irgendwie gefrustet so von seinem Künstlerdasein. Mhm. Hat sich das alles sehr viel spannender vorgestellt. Dieser Herr wird von Dennis Boutsikaris gespielt.
Hast du ihn erkannt? Du hast ihn ja bestimmt auch in vielen Serien gesehen, klar. Oder? Ja, ja. Ich denke auch so. Hier noch mit der Kenny Loggins Gedächtnisfrisur.
Schön. Ja, der hat ja auch zuletzt super viele Serien gemacht.
Ne? Meine ich also an Shameless zum Beispiel, war er der Mentor, so der College-Professor von Jeremy Allen White und so. Und richtig, Better Call Saul.
Better Call Saul, jetzt Folgen. Zuletzt auch in Sugar. Mhm. Diese Apple TV Plus Serie.
Ja, in Serien ist er gut aktiv gerade. Ja. Man erkennt ihn schon auch in jungen Jahren, so dass er das
ja, ist. Ja, aber ich habe auch Kovac, also hier gespielt von John Pankow, der genauso, ne? Der ist in Serien super präsent. Und die.
War der nicht irgendwie auch so in dieser Seinfeld-Bubble irgendwie... Hatte der nicht dann da irgendwie eine Rolle?
Ich glaube nicht,
oder?
Dass der bei Seinfeld mitgespielt hat. Also ich glaube, bei Kirby Enthusiasm ist er immer wieder mal aufgetaucht.
Ja, in so einer Ecke habe ich den noch irgendwie eingeladen, weil über den habe ich jetzt nicht geguckt, was er noch gemacht hat, aber die Fresse kenne ich natürlich.
Also bei Episodes hatte er halt, da war er der Produzent.
Okay.
Oder der Sendertyp. Ja, John Pankow. Und Michael Carmine spielt Carlos, den könnte man aus Leviathan kennen. Der hat nur 13 Credits und ist auch relativ kurz nach diesem Film, ich glaube 2 Jahre später, mit 30 an AIDS gestorben.
Ach, AIDS war es. Siehst du ja, ich habe gesehen, dass der Junge gestorben ist, aber ich wusste nicht, warum. Hm. Okay. Ja, natürlich, habe ich ja gesagt, dass jeder Film in den 80ern braucht irgendwie entweder Rocker oder irgendwelche Gangmitglieder, die da irgendwie mitmischen. Das gehört dazu.
Ja, logisch.
Und er hier natürlich standesgemäß mit Goldkette und Trainingsanzug.
So ja, schon ein bisschen Klischee, aber ja klar, er ist jetzt halt so das ausführende Objekt von dieser schlimmen Firma, die da alles platt machen will und jetzt haben wir natürlich eben diese verbliebenen Bewohner mit gutem Herz und die jetzt nicht mehr so richtig wissen, wie sie sich noch weiter wehren können, versuchen dann ganz provisorisch Dinge aufzuräumen, die Carlos kaputt gemacht hat und ja, lassen dann irgendwie diesen schrecklichen Tag halt sein und gehen abends ins Bett und nachts tauchen dann ein paar Objekte auf, die es bis dahin noch nicht gab. Und das sind so kleine, naja, animierte, aber also fliegende elektronische Objekte, die sich dann da auch an die Steckdose hängen und irgendwie aufladen wollen. Mhm. Und
sehen schon aus wie UFOs, kann man sagen. So
ja, aber halt sehr klein.
Ja.
Also wirklich in
Originalgröße.
Halt, ohne Scheiße, wirklich Untertassenformat, ja. Und das sind erstmal zwei und die tauchen auf und nur Faye sieht die natürlich, die verwirrte alte Dame. Und
niemand glaubt ihr natürlich.
Am nächsten Tag ist dann so wichtelmäßig alles aufgeräumt worden. Und als die Faye fragen, was passiert ist, sagt sie, ja, es waren the little ones.
Ja, also und inklusive Bilder, die zerbrochen und zerrissen sind, wurden wieder zusammengefügt.
Ja, ja,
und also sehen aus wie neu. Und
Scheiben wieder hergestellt und alles einfach komplett wieder auf Anfang gebracht. Und natürlich glauben die dann Faye nicht, weil die halt eh so verwirrt ist und nie wirklich weiß, was jetzt, welche Realität gerade wirklich da ist. Und ja, so geht das eine Weile, bis dann diese Objekte eben auch von den anderen gesehen werden. Und dann stellt sich eben raus, dass die denen helfen können. Weil die halt Dinge wieder reparieren können. Und sowieso scheinen die selber auch aus Metallgegenständen zu bestehen, weil das, also eine Aktion, die dann diese und eine dieser Untertassen macht, ist, sich den Toaster zu krallen aus der Wohnung von Frank und Faye und damit halt aufs Dach zu fliegen. Und dann bauen die sich aus diesen elektronischen Geräten, die die einsammeln, bauen die sich dann selber, also die bestehen zum Teil halt auch aus diesen Sachen, die sie geklaut haben. Das sieht ja dann auch Mason an einer Stelle, ne? Das ist dann so, hey, das war mein Toaster, so der, das eine Teil, was von dem Ding abgebrochen ist.
Ja.
Ja, und jetzt geht es natürlich darum, ob diese kleinen fliegenden Objekte diesen Menschen helfen können, aus ihrer Lage rauszukommen oder eben das titelgebende Wunder in der 8. Straße.
Ja, wir wissen ja eine ganze Weile nicht, beziehungsweise bis zum Ende des Films wissen wir ja gar nicht, was das Wunder letztendlich wirklich ist oder ob das diese Objekte an sich sind oder worauf sich der Titel bezieht. Das erfahren wir erst sehr spät.
Ja. Ja, das Batteries Not Included hingegen, das hören wir gleich zu Beginn einmal in so einem Werbespot und fällt dann nochmal im Verlauf des Films. Und dieser Film ist der Grund, warum Chucky Child's Play heißen musste.
Ah ja.
Ja, weil das war zeitgleich und oder fast zeitgleich und die kamen halt zuerst und haben
ja, stimmt, hatten wir ja.
Diesen Titel hier. Ja, hatten wir bei Chucky.
Ja, geclaimed, ja.
Ganz im Ursprung sollte das, ich glaube deswegen auch Spielberg hier mit drin, das war eigentlich als eine Episode seiner Amazing Stories geplant. Na, der hat ja diese Fernsehserie von 85.
Und dann haben sie gesagt, ist auch genug Stoff für einen Film.
Ja, haben sie einen Kino-Release draus gemacht. Und eine Sache finde ich sehr schön, diese Schwarz-Weiß-Bilder oder einige dieser Schwarz-Weiß-Bilder, die wir am Anfang sehen, die vor allem ja auch Frank und Faye zeigen.
Ja.
Die sind echt.
Ach.
Ja, weil die halt also jahrzehntelang verheiratet waren.
Jessica Tenney und Hugh Grant waren verheiratet. Okay, das habe ich natürlich
deswegen
nicht
sind die Bilder halt tatsächlich Bilder von ihnen.
Waren die zu dem Zeitpunkt auch noch verheiratet oder?
Ich glaube ja, bis einer von beiden gestorben ist, meine ich.
Okay, also waren jetzt nicht Ex.
Das habe ich Ex-Ehepaar. Nicht genau nachgeguckt, aber nein, ich meine, die waren da noch zusammen, ja.
Also die beiden zusammen ist schon eine ziemlich krasse Filmgeschichte, weil Hugh Cronin hatten wir hier schon bei Das Rettungsboot und Das siebte Kreuz und so. Das waren, glaube ich, schon 40er Jahre.
Lifeboat war noch 40er, ja.
Und Shadow of a Doubt war auch nochmal für Hitchcock vor der Kamera. Jessica Tenney, auch Riesenfilmografie, stand für ganz große Regisseure in den 40ern, 50ern und 60ern schon vor der Kamera.
War die nicht auch bei Die Vögel dabei?
Vielleicht dazu.
Ich meine
nehmen,
ja, aber okay. Sie ist halt, also sie ist halt Miss Daisy, ne? Aus Driving Miss Daisy.
Ja, klar, okay, im späteren Verlauf ja, ja. Auf jeden Fall, aber alles so, also beides Personen, die definitiv schon lange im Business sind.
War nicht auch beide bei Cocoon? Ja, das ist jetzt alles wilde Spekulation.
Die waren, also Hugh Cronin war definitiv bei Cocoon, bei Jessica Tenney glaube ich auch. Und da hast du eigentlich den zweiten Film genannt, den ich sehr sympathisch finde aus den 80ern, weil der nämlich Senioren, beziehungsweise so, weißt du, weil der nicht irgendwelche Jugendlichen, so wie bei Stand By Me oder irgendwelche schönen jungen Menschen irgendwie ins Zentrum setzt, sondern halt irgendwie so ein altes Pärchen, weißt du, wo du sagst so eigentlich, ja gut, mit wem wird sich da identifizieren, so bei dem jungen Kinopublikum. Und das finde ich schon einen ganz geilen Move, dass du so ein älteres Pärchen hast, was hier im Zentrum steht, so als Hauptrolle. Mag ich.
Ich habe nachgeguckt. Also erstmal, wusstest du, dass der ein Glasauge hat?
Jim Cronin?
Ja.
Nee.
Sieht man nicht, ne?
Nee, sieht man nicht. Ah, habe ich nicht gewusst.
Ich finde, das ist bei vielen oder bei den vielen, die es haben, sieht man es. Ich finde bei ihm echt so null.
Abgefahren.
Ja, ja, der irgendwie durch Krebs verloren. So, der war, Alter, was ist er denn für ein Typ, ey? Also, erstmal Jahrgang 1911, Kanadier. Der war 1935 das erste Mal verheiratet, bis aber nur genau ein Jahr, von Juni 35 bis Juni 36, dann hat er sich scheiden lassen.
Okay.
Und dann war er mit Jessica Tandy von September 42 bis September 94 verheiratet, Alter.
Oh.
52 Jahre.
Mhm.
Bis zu ihrem Tod.
Okay.
Und dann hatten, also zwei Kinder hatten sie währenddessen, aber jetzt gibt's ja das, dann hatte der immer noch nicht genug. Digga, 94 war der, was Jahrgang habe ich gesagt, 1911?
Muss er über 80 gewesen sein.
Ne? Digga, der war 83, als die gestorben ist.
Mhm.
Dann hat er 96 nochmal geheiratet.
Ach, gab eine neue dann. Okay.
Susan Cooper. Und dann halt, bis er gestorben ist, 2003. Ey, krass. Wie ist er denn drauf? Wie geil, Alter. Sagst du dir mit Anfang 80, okay, jetzt war ich über 50 Jahre mit einer Frau verheiratet.
On to the next one.
Noch mal eine neue, Alter. Wie ist das denn, ey?
Das ist auf jeden Fall ordentlich, ja.
Hm.
Ja, ist dann über 90 geworden am Ende.
Ja.
2003.
Ja, ja, aber der hat also wirklich eine
stolzes Alter.
Große Karriere hingelegt, war ja auch Oscar nominiert und schon echt eine Legende, der Typ.
Ja, ja, voll.
Ja. Stimmt, das Siebte Kreuz hatten wir ja auch. Hm. Ja, hast du ja gesagt, ja.
Ja, ja, und jetzt hat man hier so diese Größen aus der Filmgeschichte letztendlich so ins Zentrum von so einem Film gepackt, der ja eigentlich so die ganze Familie anspricht.
Mhm.
Finde ich schon cool.
Ja. Ich finde auch, das hat auf jeden Fall diesen von dir vorhin angesprochenen Spielberg-Charme.
Ja, total.
Der kommt total durch.
Mhm.
Jetzt sind das natürlich Effekte so ein bisschen auf so einem Star Wars-Level. Also da ist natürlich schon viel, was halt aus heutiger Sicht natürlich
die Star Wars-Fans gehen aber gerade.
Was?
Die Star Wars-Fans laufen gerade amok.
Nein, ich meinte jetzt halt wirklich Star Wars von 77, also so von 10 Jahre davor. Ich finde, das ist jetzt optisch noch nicht Jurassic Park.
Nee, nee, weißt das du? Ist nicht, ja.
Und also obwohl das halt von 87 ist.
Wahrscheinlich ist Star Wars sogar noch besser, was die Effekte angeht. Also das ist schon eher putzig als alles andere.
Ja, aber ich finde gerade so diese Sachen, wenn sie fliegen und so, da hat mich schon vieles an, also wie es heute wirkt, so an A New Hope erinnert. Ja, aber also genau, Star Wars würde da wahrscheinlich nochmal einen draufsetzen und das war aber halt 10 Jahre davor, also deswegen, der hat 25 Millionen gekostet und ein paar Sachen sind schon auch echt cool gemacht, finde ich.
Mhm.
Und da das ja eh so eine Art Märchen ist, das ist nun wirklich nichts, was so auffällt, dass das irgendwie die Geschichte kaputt macht.
Ja, ja, definitiv.
Oder siehst du auch so?
Ja, nicht zu vergessen, dass hier auch, glaube ich, auch die ganz Kleinen angesprochen werden mit dem Film und die achten ja auf sowas mal gar nicht so. Ich finde es halt, glaube ich, ganz
ich, also ich hatte auch voll auf cool. diesen Moment, dass ich dachte, Digga, diese fliegenden Dinger, ich kenne die.
Mhm.
Deswegen war ich mir
könnte
nicht
schon sein,
sicher,
dass du den irgendwann mal gesehen hast.
Ja, wirklich.
Möglich wäre es, ja. Ist ja jetzt auch kein Film aus der ersten Reihe, so, wo du sagst, das ist jetzt einer der ganz großen Filme der 80er Jahre, den jetzt jeder gesehen haben muss. Also es ist
ja, aber schon eine Menge bekannt, den, oder? Also
der ist schon bekannt, aber ich glaube auch, dass der viel nicht sagt. So, wenn du sagst, so ja, hier das Wunder in der 8. Straße, da gibt es eine Menge, die den noch nicht gesehen haben. Ich zum Beispiel irgendwann mal 2016, wie gesagt, nachgeholt. Mhm. An mir ist der auch vorbeigegangen.
Mhm.
Und ja, wie hat dir das gefallen? Gibt es hier ein Aber?
Nee, ich fand das charmant, wirklich.
Fandst du auch charmant?
Ja. Ja. Also, ja, wie gesagt, sehr lange Intro-Sequenz und eigentlich kommt der auch relativ spät erst zu Potte. Mhm. Also ich meine, der geht eine Stunde 47, ist damit, finde ich, schon einen Ticken zu lang.
Mhm.
Weil der aber auch erst nach einer Dreiviertelstunde geht das überhaupt erst los mit die sind da und jetzt wird mit Menschen interagiert und so.
Ja.
Das ist halt schon recht viel Vorlauf, finde ich.
Aber ich frage mich, ob das, weil ein Teil des Charmes macht definitiv bei diesem Film aus, dass das so dieser Mikrokosmos ist, dieses Wohnhauses und du lernst die Mieter so ein bisschen kennen, diesen sanften Riesen, weißt du, Harry Noble und so, diesen Ex-Boxer, du erfährst, was sie gemacht haben. Du bist ein bisschen bei dem Künstler, der gerade von seiner Freundin verlassen wird. Marisa hofft natürlich, dass ihr Musiker da zurückkommt und so. Mhm. Und ich glaube, das hilft dem Film ein bisschen, dass du länger so ein bisschen eingelullt wirst und dann das Ehepaar zeigst und so. Ja, weil dadurch bist du ja so ein bisschen mittendrin, so als wenn du gleich reingestürzt wirst, weißt du, sondern und weißt nicht, wer die sind, sondern ich glaube.
Nein, ich sage ja nur, dass man halt vielleicht statt einer Dreiviertelstunde halt vielleicht hätte eine halbe Stunde Vorlauf machen können.
Hätte man bestimmt machen können.
Weil also allein, wenn du das Intro auf die Hälfte kürzt, hast du ja schon eine Menge Zeit gespart.
Ja, stimmt schon. Aber es ist, glaube ich, nicht der Film.
Das hätte ich in der Ausführlichkeit wirklich nicht gebraucht.
Ja, stimmt schon. Aber es ist, glaube ich, nicht der Film, wo es jetzt nur um diese kleinen süßen Raumschiffe geht oder wo du jetzt so, das gibt ja so Filme wie E.T. und so, also du sehnst dich ja schon nach den Szenen, wo E.T. dann wieder auftaucht, weißt du? Alles, was dazwischen ist, ist zwar auch cool.
Nee, natürlich, nee.
Du findest die Entwicklung der Charaktere, findest du ja auch gut.
Ja, weil es geht natürlich um weit mehr als jetzt diese fliegenden Dinger, die irgendwie helfen.
Ja, ja.
Sondern natürlich ist das nur ein Vehikel, um halt eben diesen Zusammenhalt zu erzählen.
Genau.
Und nicht alles, was neu ist, ist gut. Und
aber es wird natürlich Werbung
mit dem eine vereinzelte Figur, die sagt, die das Gebäude erhalten will, weil sie sagt, hey, guck mal, das ist hier aus der und der Zeit und wie krass der Stuck und bliblablub. So, deswegen, also natürlich will der Film mehr erzählen und das schafft er auch.
Ja, finde ich auch.
Aber
er macht schon Werbung mit den kleinen UFOs, mit den niedlichen, weißt du, die dann auf dem Cover sind und so, weißt du, und dann präsentiert werden. Und man könnte schon meinen, okay, man hat hier so eine unglaubliche Begegnung der dritten Art mit für Kinder, so, weißt du. Also so ist es ja nur auch nicht, sondern es geht natürlich auch viel um die Leute, die da wohnen, um die Mieter und so und um die Problemchen, die so mit sich tragen.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem alles halt in diesem Cute-Anstrich.
Ja, klar.
Ne? Also schon ein Familienfilm.
Ja, ich sag mal, der passt auch tatsächlich sehr, sehr gut in diese Weihnachtszeit.
Finde ich auch, voll.
Haben wir jetzt nicht gerade bewusst gewählt, aber schon so, dass wir sagen, das ist schon ein Film, den sich die ganze Familie so an Heiligabend angucken kann.
Ja, total. Das ist jetzt keine, ja, weil das, also gerade gibt es ja viele Filme, die so ein bisschen dieses Grundprinzip von, das ist ja wie jemand kommt vorbei und erfüllt dir einen Wunsch oder sowas. Mhm. Ne? Also die haben halt plötzlich über Nacht, ohne dass sie was dafür getan haben, kommen die da. Und helfen denen.
Richtig. Und die Filme, die man dann zur Weihnachtszeit guckt, die diesen Anstrich haben, das sind dann selten welche, wo am Ende alle tot sind oder
so ein
Fight Club Ende oder so. Das sind dann eher, die guckt man dann in einer anderen Jahreszeit.
Ja.
Hört sich an, als wären wir uns wieder recht einig.
Finde ich auch, ja.
Ja.
Frank McRae können wir noch erwähnen, der den Harry spielt.
Mhm.
Weil den hat man gerade schon auch in den 80ern in vielen Sachen gesehen. Ne? 48 Hours war er, 48 schon. Oder Vacation, hier bei den Griswolds war er auch dabei.
Mhm.
Und das ist tatsächlich so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ne? Das sind jetzt mehr Wrestler, die irgendwie zum Schauspiel finden, als jetzt Footballer. Weil früher gab es das ja öfter, so in den 70ern und 80ern, dass du halt so Ex-Football-Spieler hattest, à la OJ, die dann halt
jetzt sind Wrestler, ja, interessant, ja. Hast du recht.
Was meinst du, woran liegt das? Ist jetzt Football einfach immer noch härter geworden und die sind einfach nach der Karriere, bringen die keinen geraden Satz mehr raus?
Ich glaube, die Boxer verdienen einfach mittlerweile zu gut.
Die Boxer? Achso, nee, aber Boxer waren es ja nicht früher. Also früher waren es ja Footballer und jetzt sind es ja Wrestler.
Achso, Football, ach ja, stimmt, du warst ja nicht bei Boxern, du warst bei Footballern, ja. Gute Frage. Es waren tatsächlich auch mal Boxer zwischen den Wrestlern und zwischen denen war es dann Mike Tyson und Co., die dann immer wieder in Filmen aufgetaucht sind, so Hangover und Co.
Aber
und dann waren es Wrestler. Gibt's
noch andere Boxer neben Mike Tyson, die eine große Karriere gemacht haben?
Ja, große Karriere, weiß ich nicht. Vielleicht jemand, der mir jetzt nicht einfällt, ad hoc, aber Mickey Rourke war beides.
Riesen erfolgreicher Boxer, ey. Naja, also 25 Millionen hat das Ganze gekostet und knapp über 65 eingespielt. Jetzt nicht der Riesenwurf, aber bestimmt auch die Sorte Film, die dann auf Video nochmal ganz anders funktioniert hat. Oder?
Hört sich so an, ja.
So als Familienfilm.
Ich denke auch, dass da ein paar VHS-Kassetten über den Ladentisch gegangen sind.
Ja, bestimmt.
Ja, und wir haben ja schon erwähnt, dass Dennis der Dritte hier grundsätzlich immer Herzfilme reinschmeißt, die er mag. Also selbst für so Filme wie Starforce Soldier, den er hier als Auftragsfilm aufgegeben hat, selbst dafür hat er einen Stein im Brett. Das heißt, also mit keinem von den Filmen will er uns jetzt ärgern, sondern sind alles Filme, die er irgendwie geil findet.
Ja, cool.
Und der hier ist wohl auch einer davon. Aber er scheint, im Gegensatz zu unserem Bewegtbild-Bastard, jetzt ohne Wertung, I love you, aber er scheint ja öfter mal so, wenn es so emotional wird, sowas wie bei Feld der Träume, scheint er da ein bisschen sich querzustellen. Er hat einfach... Naja, ist halt ein anderer Typ. Und,
naja, guck mal, der ist bei Harry Potter emotionaler als bei Field of Dreams. Das ist aber, glaube ich, ein Generationsding.
Ja, aber Harry Potter ist ja kein Kitsch per se, weißt du?
Naja.
Naja.
Ja, gut, okay.
Also er drückt schon ein bisschen auf Tränendüse, aber weißt du, was ich meine? So Feld der Träume ist ja schon Kitsch. Und das muss man mögen.
Hm.
Und der hier geht schon in die Richtung.
Ich fand Field of Dreams gar nicht so kitschig.
Fandst du nicht?
Nee. Also der hat auf jeden Fall eine ordentliche Portion Pathos. Aber kitschig finde ich den noch nicht.
so ein bisschen Pathos und Kitsch ist schon mit drin, wie ich finde.
Ja, also ich meine, es ist für mich ja auch negativ. Ein schmaler Grad von Pathos zu Kitsch.
Das gibt so dieses, dieses offensichtlich Emotionale, so, weißt du? Nicht, dass du selber jetzt emotional einen Film findest, sondern das, wo du weißt, okay, hier wollte der Regisseur auf die Tränendrüse drücken. Mhm. Und das machen manche richtig gut. Und es gibt aber auch Zuschauer oder Zuschauerinnen, die bei denen kommt dann eine Blockade in diesen Momenten und die sagen dann so, nee, nee, nicht mit mir.
Ja, ja, das gehöre ich schon auch dazu. Gehörst also auch dazu. Wenn der Film das mir mit der Brechstange aus mir rauskitzeln möchte, dann weigere ich mich auch lieber, als dass ich mich dem einfach hingebe.
Ich bin da schon manchmal sehr anfällig und gebe mich dann hin und sage, okay, von mir aus, let's do this. Let's make it dramatisch.
Ja, so kennen wir dich. Sehr schön.
Okay. Ja, und den würde ich schon darunter packen. Kann schon sein, dass der für den einen oder anderen zu bisschen zu schmalzig ist oder was auch immer oder ein bisschen zu aufgesetzt oder zu konstruiert, was die Gefühle angeht und diesen Zusammenhalt und die Botschaft. Aber ich mochte das.
Also, ich muss gestehen, am Anfang ist mir so ein bisschen quer, also dieses Ding, wie ihre psychische Krankheit dargestellt oder inszeniert wird vielmehr, ne? Dass das mehr so ein Comedy-Element war. Mhm. Das ist mir am Anfang ein bisschen aufgestoßen, habe ich gemerkt.
Okay.
Habe ich dann schon auch mir Mühe gegeben, dass mich das nicht groß nervt und so. Und ich finde, hinten raus gibt es zumindest so einen kleinen Moment, wo sie das so ein bisschen wieder gut machen, wenn man das so sagen möchte.
Ja, ich kann es.
Weil also er gibt ihr dann so eine Reaktion auf eine Sache, wo wir zumindest seinen Struggle damit so ein bisschen erahnen können.
Ja, ja, stimmt schon.
Weil bis dahin ist es halt einfach nur, hahaha, guck mal, die verwirrte Oma.
Naja, aber findest du nicht, dass der Film zu liebevoll mit dem Charakter umgeht, als dass es jetzt so ein lustig machen ist?
Nein, nicht, dass sie sich über die Figur lustig machen, aber dass die Tatsache, dass sie so verwirrt ist, eben lustige Situationen hervorbringt.
Ja, gut, okay, das
und
stimmt.
Und das ist halt was, da habe ich gemerkt, so, okay, das hätte ich wahrscheinlich früher auch noch einfach so hingenommen und heute stößt mir halt so ein bisschen auf, aber.
Ja, wäre heute wahrscheinlich auch ein Shitstorm wert.
Ja, aber, so eine Charakter- ja, möglich, ja. Und ich meine, also klar, weißt du, weil zum einen definieren sie es nicht wirklich und zum anderen ist es eben so ein bisschen Mittel zum Zweck. Und trotzdem ist eben, wie jetzt vor allem auch die Beziehung zwischen den beiden erzählt wird und so weiter, das ist ja alles fein. Und vor allem eben funktioniert es ja auch. Also, die Tatsache, dass sie dann eben mal irgendwo hinläuft, so dann sucht halt gleich das ganze Haus nach ihr, ne? Also das meine ich, das erzählt ja auch was für den Zusammenhalt, aber es ist halt eben so ein bisschen Mittel zum Zweck dafür.
Ja, ich verstehe.
Und natürlich verlange ich jetzt nicht in so einem Film eine komplett differenzierte Auseinandersetzung mit irgendwelchen psychischen Erkrankungen. Ist halt logisch, ist ja nicht der Ort dafür, aber ja, ich merke halt, weil das ist ja eigentlich schon eine harte Nummer, Alter. Also wenn es deiner Frau so geht,
ja, ja, klar. Weißt du, das hätte auch ein Oscar-Drama sein können in einem anderen Szenario. Aber
ja, aber dann wäre es eben halt, dann wären sie halt wirklich sehr larifari damit umgegangen, weil es ist ja auch null konsequent, weißt du? Weil zum einen lebt sie irgendwie ganz offensichtlich noch voll in der Vergangenheit und nimmt so das eigentliche Drama, was um sie rum passiert, nicht wahr. Und wenn dann aber diese neuen Elemente reinkommt, nimmt sie die wahr und ist auch völlig selbstverständlich, dass die jetzt Teil ihrer neuen Realität sind. Und ja, ich frage mich halt, warum ist das dann jetzt die neue Realität? Und so. Deswegen, irgendwie passt das nicht so wirklich zusammen, finde ich.
Zumal
aber
sie ja
völlig zu vernachlässigen.
Also zumal sie ja, ich weiß ja nicht, wie es sonst läuft, aber irgendeine Form von medizinischer oder psychischer Hilfe müssten die Personen ja kriegen in irgendeiner.
Na ja, gut, jetzt ist natürlich gerade das Gesundheitswesen in den USA ist ja noch beschissener als hierzulande. Ja, deswegen, nee, also wenn du halt
dann
nicht
haben wir
Cash
hier vielleicht
hast,
eine Kritik am Gesundheitswesen, der kann, also könnte sein.
Ja. Nein, aber natürlich müssten solche Menschen betreut werden.
Ja, und das spielt ja hier auch keine Rolle. Also hier lebt sie ja ganz normal in der Mietwohnung und wird doch alleine gelassen und so. Das ist ja normalerweise auch ein No-Go, wenn du darüber nachdenkst.
Naja, also
aber das will der Film, glaube ich,
also
nicht.
Also auf dem Level, wo die ist, ist die eine Gefahr für sich selbst. Ne?
Meine ich
also,
weil
das sind dann Leute, die halt den Ofen anlassen und dann spazieren gehen.
Richtig.
Naja. Aber eben, völlig egal. Oder zumindest fällt es nicht groß ins Gewicht. Rated PG haben wir schon gesagt. Dann könnte ich jetzt Zahlen vorlesen.
Mach das.
6,6 auf IMDb. Metascore ist bei 54. Finde ich ganz schön hart, ehrlich gesagt. Mhm. Letterboxd 3,2 ist jetzt auch nicht überschwänglich. Und ich bin bei 7.
Du bist bei einer 7?
Ja.
Das ist schön, weil ich bin bei einer 7,5.
Nein! Das hatte ich vorher noch da stehen und dann habe ich das auf 7 runter reduziert, weil du gesagt hast, dass du den so spät zum ersten Mal gesehen hast.
Ach so, da hast du es runter reduziert.
Ja, ja. Erst da, tatsächlich.
Siehst du, manchmal hilft die Frage nicht.
Nee.
Hast du gut erkannt. Ist tatsächlich eine 7,5. Der ist mir trotzdem sympathisch, auch wenn ich ihn spät gesehen habe.
Okay.
Und wäre mir wahrscheinlich auch sympathisch gewesen, wenn ich den damals gesehen hätte.
Ja, ich glaube,
also aber schon als, recht einig.
Ja, und ich glaube, als Kind hätte ich den hart gefeiert.
Mm, klar.
Also ich kann schon nachvollziehen, wenn man den von früher kennt, dass das unter Umständen die Sorte Herzfilm ist, logisch.
Auf jeden Fall.
Na, okay, dann komme ich jetzt zu meinem.
Dann kommst du ja zu deinem, ich bin gespannt.
Ja, ich habe dann natürlich nach einem Film geguckt, der Weihnachtskontext hat. Mhm. Und dann ist mir dieser hier vor die Füße gefallen. Also habe ich ihn mir angeguckt, weil er ist sehr neu und jetzt eben im Stream zu sehen, nachdem es einen kleinen Kinorelease gab, Red One.
Ach, ja. Habe ich auch gesehen, dass der gerade auf Prime schon hochgeladen ist. Dachte so, Alter, okay. Ja. Ich stand neulich vor dem Kino, wo der in einem anderen Saal lief und jetzt läuft er auf Prime.
Also ist, glaube ich, sogar in manchen Märkten noch zeitgleich.
Wahnsinn.
Ja. Ja, und das sollte aber ursprünglich ein Prime-Film werden. Also nicht fürs Kino konzipiert.
War der Plan.
Dann gab es aber zeitliche Verzögerungen ohne Ende. Also weil die haben den Film, glaube ich, vor fast 2 Jahren abgedreht. Mhm. Tatsächlich. Das war dann wieder so ein Ding mit Streik und Pipapo. Ja, genau. Die haben den im Februar 23 fertiggestellt. Und wurde halt jetzt erst Ende 24 veröffentlicht. Also wirklich fast 2 Jahre danach. Und dafür gibt es einige Gründe. Also zum einen habe ich ja gesagt, es ist ein Streik dazwischen gekommen, aber Dwayne Johnson, der hier die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen spielt, der hat sich diversen Medienberichten zufolge hier relativ unberechenbar verhalten. Und jetzt hat man ja schon echt aus anderen Produktionen, hört man, wenn man was hört, eher positive Dinge. Zumal er sich ja auch schon öffentlich über Leute, über KollegInnen beschwert hat, die zu spät ans Set kommen und so. Also ich erinnere mich da an Fast and Furious, dass er sich mal da negativ über Vin Diesel und Co. geäußert hatte. Ja, und jetzt war er hier aber ein Riesenfaktor, weil der wohl ständig zu spät kam und zwar so nicht so ein paar Minuten, sondern halt ein paar Stunden.
Jetzt hat er die Star-Allüre, ne?
Und wohl den kompletten Dreh eh schon, also dass es mit ihm wohl eh auch gang und gäbe, dass man da halt viel um seinen Trainingsplan rum disponieren muss. Mhm. Und deswegen, also ein anderer Co-Star ist ihm dann hier auch zur Seite gestanden und hat halt gesagt, hey, so, der hat viel um die Ohren, das ist ein Weltstar, so, da passiert halt viel und deswegen, ja, klar kann der nicht immer pünktlich sein.
Ja, schon ein bisschen assi, oder?
Aber ich finde, Verspätungen von 8 Stunden, also sorry, da wäre ich halt als Kollege auch irgendwann echt pisst. Na, jedenfalls hat das halt diese ganzen Verspätungen, das hat sich irgendwann angesammelt und hat halt so zu einer riesen Verzögerung geführt. Die mussten also mehr drehen, nachdrehen und Budget wurde immer größer und so weiter. Also Berichten zufolge hat allein Dwayne Johnson für ein steigendes Budget von $50 Millionen gesorgt. Alter.
Das ist eine Menge Holz auf jeden Fall.
Ja. Hinzu kommt seine absolute Rekordgage. Der ist jetzt einfach mit Abstand bestverdienster Schauspieler, weil der hat für diesen Film 50 Millionen bekommen.
50 Millionen, Alter?
Ja.
Was zur Hölle?
Davor, ne, hatten wir so Robert Downey Jr. 30. für Endgame mit 40.
40?
Tatsächlich, 30 gab es schon ein paar. Aber er hier jetzt einfach mal 50 Millionen. Und dann kommt er so oft zu spät, dass der nochmal 50 Millionen Kosten verursacht. Also 100 Millionen gehen hier anscheinend auf Dwayne Johnsons Kappe.
Wie hoch war dann das Gesamtbudget?
Das ist nämlich der Witz, Alter. Weil das ist wirklich, es ist ausgeufert. Also die hatten am Anfang irgendwie mit 200 Millionen geplant. Und ich habe jetzt verschiedene Seiten durchforstet und viel recherchiert, um das wirklich das genaue Budget rauszufinden, weil das, also da gibt es nur Vermutungen. Das meiste, was ich gefunden habe, ist so im Bereich von 250, 260 Millionen.
Ja, das sind schon harte Summen auf jeden Fall.
Ich habe aber auch Zahlen bis 350 Millionen gerechnet. Gut, 100 Millionen musst du wahrscheinlich dann nochmal für PR-Budget und so weiter kalkulieren. Aber Alter, dieser Film hat so viel Kohle gekostet. Wenn er 350 Millionen gekostet hätte, dann wäre er in den Top 10 der teuersten Filme.
Ist ja hart.
Ich glaube auf Platz 6 oder 7. So, weil halt irgend so ein Fast and Furious Teil oder so vielleicht Fluch der Karibik, der dritte hat glaube ich 330 gekostet oder so, 380. Also in dem Bereich, ne? Völlig absurd, Alter.
Aber richtig.
Und jetzt gibt dir das. Jetzt habe ich habe dann eben viel gelesen dazu, wie zum einen, was da vorgefallen sein soll am Set und dann aber auch, wie Amazon halt damit umgeht, dass das Ding einfach, das muss ein Flop sein, ne? Weil, also der hat im Kino dann tatsächlich über 175 Millionen eingespielt, ist damit aber natürlich so weit entfernt von davon, dass die auf Null kommen. Das heißt, man geht hier halt von mehreren hundert Millionen miese aus.
Alter. Obwohl das Einspiel eigentlich ordentlich ist, also.
Naja, eben mit 150 Millionen. Wenn das ein Weihnachtsfilm wie früher gewesen wäre, der halt seine 40, 50 Millionen kostet.
Wären die Studios zu viel.
Alles
ja.
Super. Mhm. So, jetzt ist das aber so ausgeufert und dieser Film hat halt mal mindestens 250 Millionen gekostet. Dann ist das eine beschissene Rechnung. Also habe ich das recherchiert, wie das jetzt eben aussieht mit Amazon und was die damit machen. Stellt sich raus, das war einkalkuliert. Weil dieser Film ausschließlich dazu dienen sollte, ein bisschen Buzz für Amazon zu generieren. Also es geht hier auch wieder nur um Subscriber für Amazon. Weil natürlich auch da klar war, nach diesem, auch das Kino-Ding war halt im Endeffekt nur pro forma. Wir nehmen jetzt nochmal mit, dass Leute Weihnachten vielleicht auch mehr ins Kino gehen. Mhm. Aber ansonsten soll der natürlich jetzt um die Feiertage im Stream gekauft werden. Und oder geguckt werden. Und deswegen sollte das halt einfach Buzz für Amazon generieren, Alter. Und dann nehmen die einen Verlust von mal mindestens 100 Millionen Dollar. Es muss sehr viel mehr sein. Nehmen die in Kauf, Alter.
Schreiben die ab.
Da sind wir gelandet, ey.
Ja, ist schon hart. Aber das habe ich schon öfter gehabt. So bei den ganzen Netflix-Projekten, die waren ja auch 200 Millionen Budget hier. Dieses, auch wieder ein Red-Film, Red Notice und so.
Ja, genau, Red Notice, auch mit Dwayne Johnson.
Genau, auch Dwayne Johnson. Also so, das ist für die einfach so ein Prestige-Ding. So schreiben die ab, fertig.
Ja, aber also allein auch, was das halt fürs Kino macht.
Ich finde es ja auch wahnsinnig, dass die so teilweise 100 Millionen Projekte einfach einstampfen.
Ja, ja, klar.
Weißt du, wo sie schon so viel Geld reingesteckt haben, dass sie sagen, so, ja, drehen wir jetzt doch nicht. Haben uns anders überlegt. Ja.
Und Wahnsinn. Damit wird halt eben diese Kluft von solchen Filmen, die so absurd teuer sind. Also wir haben hier unter Umständen einen der teuersten Filme aller Zeiten, Digga.
Das ist krass.
Für einen fucking Weihnachtsfilm, den in 4 Wochen jeder schon wieder vergessen hat, das garantiere ich dir.
Ja, ja, auf jeden Fall. Glaube ich dir gern.
Weil das kommt ja noch dazu. Wie gut ist das schlussendlich?
Hm. Da waren wir noch nicht.
Eben. Also mich hat tatsächlich, weil ich habe das Poster gesehen und war halt erstmal so, ach du Scheiße.
Ja, da war ich auch.
Ob das eine gute Idee ist. Und dann habe ich aber natürlich, ich liebe halt J.K. Simmons. Hm. So, ich habe tendenziell immer Bock, wenn der irgendwo dabei ist. Und ich habe irgendwo auch so ein kleines Herz für Dwayne Johnson, weil der schon so in einer Sorte Figur funktioniert er für mich voll gut und das ist schon auch tendenziell die Sorte, die er jetzt in den letzten Filmen immer bedient hat. Aber, also jetzt spätestens nach dem Film ist dann auch klar, so der Zenit dahingehend ist überschritten. Also so, was ich bei Jumanji und Co. noch ganz cool fand, das ist hier, also man hat stellenweise wirklich auch hier im Film dann das Gefühl, der ist nur dabei, weil er ans Set kommen musste.
Okay, das ist natürlich schlecht, wenn man das als Zuschauer fühlt.
Und dann kriegt er hier eine Rekordgage dafür. Ey Leute, da geht's wirklich, dann gibt doch Cillian Murphy das Geld. Der macht gute Sachen damit. Also das ist schon bitter. Naja, aber dann habe ich eben gesehen, wer hier Regie geführt hat. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Weil vielleicht ist das dann hier so ein bisschen Anarcho. Weil immerhin, das habe ich auch nachgeguckt im Vorfeld, PG-13.
Okay.
Das heißt, es gibt die Option, dass das nicht so komplett familienfreundlich ist. Ne?
Ja gut, aber es ist schon, also wahrscheinlich dann ein Weihnachtsfilm, mit dem man jetzt nicht mit den ganz Kleinen reingeht, aber schon mit seinen Teenager-Söhnen oder so.
Ja.
Also es ist ja schon so weihnachtlicher Content und ein bisschen, wenn man den Trailer und das Plakat sieht, hofft man ja glaube ich schon auf ein bisschen.
Genau, und jetzt ist Regisseur hier aber Jake Kasdan, Alter. Und ich bin halt so, also Orange County fand ich noch ganz cool, aber spätestens bei Walk Hard hatte mich der Typ so. Weil den habe ich so gefeiert, Alter, der war so lustig.
Und von ihm ist der, okay.
Ja, und ich hatte sogar, Bad Teacher war auch noch von ihm und selbst den habe ich irgendwie, glaube ich, da war ich auf der Premiere.
Den finde ich okay, ja.
Und da hatte ich auch meinen Spaß.
Ja, ja.
So, dass ich dann eben jetzt in der Kombination die Hoffnung hatte, vielleicht wird das ganz nett. Und ich wollte halt was eben mit Weihnachtskontext gucken. Also wurde es Red One oder wie er sensationell auf Deutsch heißt, Red One Alarmstufe Weihnachten.
Ist das schlecht, ey.
Oh Mann, Alter. Oh, das ist so ein teurer Film. Das ist unfassbar. Ja, also geschrieben haben das Chris Morgan und Hiram Gassier. Nicht der Rede wert. Ich komme gleich zur Handlung, die ist nämlich natürlich sensationell, weil es fängt damit an, dass wir den Weihnachtsmann in Form von J.K. Simmons mit seinem Security-Chef Callum Drift, Dwayne Johnson, in einer Einkaufsmall sehen. Der ist da, also sitzt da wie so irgendwelche Weihnachtsmänner, die du mieten kannst, sitzt der da in der Mall auf seinem Stuhl und die Kinder stehen an, um sich bei ihm auf den Schoß zu setzen. Mhm. So, und dann
habe ich auch in meinem Weihnachtsfilm.
Ja, das ist ja auch das beliebteste Szenario überhaupt.
Auf jeden Fall.
Nur, dass jetzt hier halt der echte Weihnachtsmann sitzt und eben sein Security-Chef daneben und dann kommt auch gleich so ein Influencer an und drängelt sich vor die Kinder und die ganze mit dem Handy und macht voll Faxen und und wollt dann, schmeißt dem Weihnachtsmann so ein T-Shirt hin und sagt, hier, zieh das an und dann machen wir Selfie und alles ist geil. So irgendwie einer seiner scheiß Sponsoren halt. Ja, und natürlich haben wir dann den Security-Chef, der ihn eines Besseren belehrt, als wir das Ganze nicht gemacht. Und dann ziehen die beiden aber auch ab und plötzlich ist da voll so FBI-mäßig irgendwelche schwarzen Wegen und Männer in Anzügen und so. Und er wird dann da raus eskortiert und wir sehen, okay, es gibt scheinbar so eine staatliche Abteilung, die dafür sorgt, dass dem Weihnachtsmann auf Erden nichts passiert. So, wenn der halt in Städten unterwegs ist. Ja. Man erfährt dann, dass das eine spezielle Division ist, die sich eben mit mythologischen Figuren beschäftigt. Also sind die auch für den Weihnachtsmann zuständig. Und diese Agentur wird angeführt von einer Figur namens Zoe, die wird von Lucilo gespielt.
Lange nicht gesehen auf der Leinwand.
Ja. Ja, und jetzt sind wir einen Tag vor Weihnachten und deswegen hat der Weihnachtsmann, weil er das natürlich so geil findet, dass die Kinder total aufblühen, wenn sie ihn sehen und er dann eben in den Kindern halt auch noch sieht, dass sie an Weihnachten glauben und dass das halt wichtig ist und dieser ganze Christmas Spirit und so. Alles, was damit dranhängt. Callum hingegen ist eben schon hart gefrustet. Wir erfahren dann auch, dass das jetzt sein letzter Job ist. So, er geht in Rente. Der hat jetzt 300 Jahre diesen Job gemacht und jetzt ist es auch mal gut. Vor allem, weil er halt sagt, er kann sich jetzt nicht mehr reinziehen. Die Leute alle sind ätzend. Jeder ist pissig und behandelt den anderen schlecht und so weiter. Deswegen ist jetzt auch ein Großteil der Menschheit auf dieser Naughty List. Die berühmte Naughty List des Weihnachtsmanns. Die übrigens Krampus eingeführt hat, wie wir hier im Film erfahren, der nämlich auch noch eine Rolle spielt. Ja, jetzt ist so, dass der Weihnachtsmann, also dann erfahren wir erstmal noch, wird die zweite Hauptfigur etabliert, nämlich Chris Evans, der spielt hier Jack O'Malley und ist so ein, also was genau das sein soll, kann ich dir noch nicht mal genau sagen, weil es wirklich sehr diffus ist. Also er ist scheinbar ein sehr guter Dieb, und dann aber auch Hacker und treibt sich im Darknet rum und hat dann da so einen Auftrag vom Typ, der von ihm irgendwelche seismografischen Daten wollte, die vom Nordpol kommen. Mhm. Er hat sich dabei nichts gedacht, hat dem das verkauft, hat halt fett Cash gemacht damit und alles ist gut. Er geht dann so seinem kriminellen Dasein nach und natürlich ist er auch noch Vater von einem kleinen Sohn, den er aber nie sieht, weil er sich selber halt irgendwie eben als Krimineller nicht für eine gute Person hält und redet sich das so halt schön, dass er deswegen nicht bei seinem Sohn sein muss und behandelt den dementsprechend scheiße und seine Ex halt auch. Und sowieso ist Jack O'Malley halt insgesamt, soll das so ein krass runtergekommener Typ sein oder halt eben so ein, ja, der ist so nicht viel gebracht, halt so ein Kleinkrimineller, der sich durchschlägt, aber halt sonst auch eher so dann halt gerne mal einsäuft und so. Alter, und dieser Typ wird von Saubermann Chris Evans gespielt. Das geht für mich halt auch schon so überhaupt nicht auf, Alter. Was soll das denn? Wie können die den hier besetzen? Also klar, ist das ein großer Star durch das ganze MCU-Ding, aber deswegen ist Captain America für den auch die perfekte Rolle, weil er halt selber auch schon so ein bisschen dieser Saubermann ist und du irgendwie so, wie er aussieht, irgendwie nicht glaubst, dass der irgendwie ein schlechtes Gen hat oder so. Was?
Aber war der nicht in einem von diesen Netflix-Blockbustern irgendwie mit einem Schnäuzer und so, hat der nicht so diesen schwierigen Bösewicht gespielt?
Doch, den du auch mal. Ja, das war doch aber The Grey, das war doch auch
unterirdisch. Das war The Grey, genau. Ja, aber hast du ihn nicht so ein bisschen positiv hervorgehoben oder
täusche mich? Halt in der filmischen Vollkatastrophe war er dann vielleicht, das halt, mag sein, das kann ich jetzt so, weiß ich das auch nicht mehr. Aber nachdem er hier halt so die zweite wichtige Hauptrolle ist und die erste schon sehr lustlos daherkommt, habe ich dann jetzt noch die zweite in einer unglaubwürdigen Rolle. Es macht es nicht besser, Alter.
Verstehe.
Und jetzt gibt er das. Der ist bei Fly Me to the Moon ausgestiegen, um diesen Film zu machen.
Ach, Channing Tatum ist dann nachgerückt für ihn, oder was?
Mhm. Und jetzt haben wir wieder mal den Beleg von dem, was ich neulich angesprochen habe. Wenn es größere Projekt anruft, machst du das.
Ja, klar.
Ja.
Da wird nach Budget gegangen.
Ja, logisch. Mhm. Ja, und jetzt hat er also diesen Standort verkauft und dann natürlich war das die Location vom Nordpol, weil der Nordpol ist so ein bisschen Wakanda.
Okay.
Sowieso erinnert hier vieles ans MCU. Ja, weil der ist in so einer unsichtbaren Kuppel und kann halt von außen nicht gesehen werden und deswegen weiß auch niemand, wo halt die Base vom Weihnachtsmann ist, wo das alles gemacht wird mit den Elfen und ihm und seiner Frau und den Rentieren und alles. Und jetzt hat aber Jack O'Malley eben diese Location verkauft. Und jetzt kommt nämlich eine Hexe an und kidnappt den Weihnachtsmann.
Eine Hexe?
Ja, das ist auch so eine mythologische Figur. Grilla, das wird dann auch noch ausführlich erklärt, warum die da ist und was die für ein Problem hat und so. Diese Lady wird von Kiernan Shipka gespielt.
Ah ja.
Die Frau vom Weihnachtsmann, übrigens Bonnie Hunt. Und der Bruder des Weihnachtsmanns, eben also Krampus, der wird von Christopher Hivju gespielt. Das ist hier der Typ mit dem riesenroten Bart aus Game of Thrones oder ähnlichen anderen Sachen. Nick Kroll spielt auch noch mit, den ich ja sonst eigentlich ganz gerne mag. Es ist hier auch eine ausgesprochen überflüssige Rolle und schauspielmäßig schon auch eher so im Cringe-Bereich. Und sowieso ist das Ganze vor allem unter Berücksichtigung des Budgets ein harter Witz.
Mhm.
Alter Falter, also wie herzlos kann ein Film sein?
Klingt so.
Und jetzt könnte man erwarten, dass bei Filmen, die mit so einem Endgame-Budget daherkommen, dass die CGI dann auch auf Endgame-Level ist.
Mhm.
Und jetzt haben wir das in letzter Zeit aber öfter, finde ich. Und ich weiß nicht, ob sich da irgendwie gerade andere Effektklitschen in Hollywood bereit machen und das dann so jetzt der neue Standard ist oder ich weiß nicht. Oder ob das auch die Sorte Film ist, wo man halt sagt, na, wenn die CGI noch nicht so ganz fertig ist, ist nicht so schlimm, wir machen das alles ein bisschen blurry und dann funktioniert das schon. Weil genau das ist der Look. Immer wenn CGI im Bild ist, hast du so einen milchigen Look.
Hm.
Das kennst du garantiert auch aus anderen Filmen.
Ja, ich überlege gerade, was du gesagt hast gerade.
Also noch nicht so Quantumania schlimm.
Aber vielleicht so, dass du so 2050 im Podcast sagst, ey, weißt du noch 2020, wie schlecht da die CGI war in den Filmen, so weißt du, vor 30 Jahren.
Ja.
So wie wir jetzt gerade Anfang 2000 erwähnen, ist für die dann wahrscheinlich 2020 das bis 2025 die Jahre to go, wo du sagst, ey, da gab es ein paar Filme, die waren so schlecht, das sah total unfertig aus.
Naja.
Okay.
Ja, aber das ist halt, also diesen Look ziehen sie zumindest konsequent durch. Aber
der aber nicht gut ist.
Irgendwie schockt die CGI nicht.
Mhm.
Zumal es halt auch Budget, zu viel Alter. Zu künstlich aussieht. Also weißt du, du hast da die wildesten Action-Verfolgungssachen, also auch so ein bisschen im Fast and Furious-Stil.
Mhm.
Gerade so am Anfang, als der halt gekidnappt wird. Ne? Er kriegt gerade noch so den letzten Moment mit, weil er kommt in den, also er, Callum, Dwayne Johnson, kommt in den Raum, wo die halt gerade aus dem Fenster sind.
Mhm.
So, und dann guckt er raus und dann sieht er so ein Schneemobil wegfahren, so ein Riesending. Und dann rutscht er so eine Schiene runter, warum auch immer die da ist, das wird uns nicht erklärt, aber er rutscht dann halt auf so einer Schiene und die Kamera halt mit und um ihn rum und drunter und drüber und also weißt du, alles sehr dynamisch gemacht, aber halt ganz offensichtlich einfach ein CGI-Ding, weil der ganz offensichtlich da in einem kompletten Greenscreen war. Also nichts von der Umgebung, in der er sich bewegt, ist echt und genau so sieht's halt auch aus.
Hm.
Und deswegen ist es tricky, also du hast hier so viele Actionsequenzen, wo keine wirklich geil ist, die aber schon mit Schauwerten daherkommt, weil dann irgendwann hast du so eine Truppe von riesen Schneemännern, mit denen sie sich da in der Sonne prügeln. Und also die haben sich da schon viel einfallen lassen, muss man leider sagen. Irgendjemand muss sich das ja ausgedacht haben, auch wenn es
aber
nicht
seelenlos umgesetzt.
Völlig. Und es ist also nichts davon ist auch so, dass ich dachte, okay, geil, das war zumindest mal jetzt so ein Action-Set-Piece, wie ich voll Spaß mit hatte. Nee, also weil eben auch es sieht nicht besonders doll aus und dann sind die beteiligten Leute halt auch noch einigermaßen lustlos dabei und ich meine, J.K. Simmons macht seine Sache gut, aber das Problem ist, dadurch, dass der gekidnappt wird, ist der über 3/4 des Films dann weggesperrt.
Okay.
Weißt du, so, das heißt, es geht
aber erst dann, und dein dann, Highlight von den Charakteren, also so.
Ja.
Das kann man schon sagen.
Ja, ja, schon. Also vor allem, weil er halt übelst ripped daherkommt. Ne? Also wir haben den ja schon neulich gesehen, weil er sich für irgendeine Comic-Verfilmung hat er sich doch so übelst
mit über 60,
aufgepumpt. Ja, 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 also mit weit über 60. Und das hat er gehalten, Alter. Seitdem ist er in der Form.
Ach, echt, ja? Okay.
Und das heißt, der kommt halt als dieser übelst durchtrainierte Weihnachtsmann daher, der dann halt auch zwischendurch irgendwie ein bisschen Bankdrücken macht und so, ne, in der Vorbereitung, weil er halt sagt, ja, ich verbrenne, was sagen Sie, irgendwas, 15.000 Kalorien oder 50.000 oder 250.000, so eine absurde Kalorienanzahl, was heißt, die er dann in der Nacht von Weihnachten verbrennt. Und wir erfahren dann auch noch, weil da halt dieses Thema immer, ja, wie kann der Weihnachtsmann das in einer Nacht alles schaffen und so, ist ja zeitlich gar nicht möglich. Da gibt es eine Art Auflösung für.
Mhm.
Und da ist auch eine sehr schöne stirb-langsame Referenz dabei, wie ich finde. Aber das alleine macht natürlich keinen guten Film. Weil du hast ihn halt hier an einer Stelle krabbelt halt durch so einen Lüftungsschacht. Und wir sehen halt die Ansicht von vorne, wie J.K. Simmons da durch den Schacht kriecht. Und ja.
Da wusste gleich, was hier referenziert wird.
Ja, natürlich, stirb-langsam lässt grüßen.
Mhm.
Ey, und wirklich, Chris Evans ist unglaubwürdiger denn je. Also ich habe den noch nie für einen riesen Schauspieler gehalten, aber das ist einfach falsch besetzt.
Ja, ist komisch, weil der hat auch so Gastrollen gehabt, oder beziehungsweise hat auch einen Film mitgespielt, wo ich ihn richtig cool fand. Hm. Ich weiß nicht, ob du The Iceman gesehen hast, hier mit Michael Shannon, der diesen Killer spielt. Weil da hat Chris Evans zum Beispiel auch eine Nebenrolle, wo er richtig cool ist, wo ich finde, so, der ist geil besetzt in dem Film. Also der ist mir auch irgendwie sympathisch, so. Der scheint ja auch so für jeden Spaß zu haben, zu sein, so, weißt du, aber hat er nicht nur in geilen Sachen mitgespielt.
Aber war er nicht auch in diesem Unsäglichen mit Madame Armas, diese Romanz-Spionage-Geschichte,
die
auch so ein Untergang war?
Ja, das war Chris Evans, ja, genau, den hast du hier auch gebracht.
Ja, also ich meine, er macht war das. Riesige Filme.
Er hat ja auch so Rom-Coms gedreht, die richtig dumm sind, also so, die keiner braucht und so. Er hat nicht nur geile Sachen gemacht, definitiv. Aber er selbst so als Typ.
Ja, er war doch auch in der Apple-Serie, ne, wo er diesen Anwalt spielt, der dann, wo sein Sohn irgendwie des Mordes angeklagt wird und so. Das war ja auch ganz gut. Aber also solche Filme helfen wirklich nicht dabei. Außer, dass er halt, also wenn Dwayne Johnson 50 Millionen bekommen hat, dann können wir davon ausgehen, dass das bei Chris Evans auch im zweistelligen Millionenbereich war.
Mhm.
Ist unglaublich, Alter. Was für solche Leute für Gagen rausgehauen wird. Also überleg mal, was du für einen Film für 50 Millionen drehen kannst. Bevor du Dwayne Johnson irgendwo dazu holst.
Hm.
Was geht denn ab, Alter? Und dann planen die so einen Flop ein.
Hammerhart,
ja. Drehen dafür einen wirklich seelenlosen Weihnachtsfilm.
Hm.
Ja.
Also, auch kein Mensch offensichtlich.
Nee. Also Pluspunkte definitiv halt eigentlich Schauspieler, die ich mag, die dann halt leider enttäuschen über weite Strecken. Sehr dynamisch und actionreich, das Ganze.
Mhm.
Sieht halt leider nichts davon geil aus. Aber es passiert halt wirklich ständig was. Also das ist schon, also der Film hält sich nicht lange an einer Stelle auf.
Klingt so, ja.
Ja, und das Ganze dann über 2 Stunden und 3 Minuten.
Naja, immer noch kein großes Interesse, den zu sehen, jetzt runtergebrochen.
Ja.
Aber klingt doch nicht so, als wenn ich irgendwas verpasst hätte.
Nee, und ich glaube, also mit Jake Kasdan, das ist jetzt auf jeden Fall auch kein Regisseur mehr, wo ich irgendwie sagen muss, ja, also jetzt hat er einen neuen Film gemacht, jetzt will ich den sehen.
Hm.
Ich meine, der arbeitet an Bad Teacher 2, ne? Das wird doch hier auch Cameron Diaz
wieder. Haben sie gleich wieder Cameron Diaz Comeback genutzt, da anzuschließen. Okay, wie gut.
Na, das ist der Plan.
Da bin ich immer gespannt, ey.
Ja, vorhin hatten wir es davon, die Wrestler, die jetzt irgendwie groß sind, und mittlerweile ist mir John Cena natürlich um Längen lieber als Dwayne Johnson.
John Cena hat ihn abgehangen.
Ja, schon längst. Also seit ich den für mich, also es war nie so, dass ich jetzt gesagt habe, Dwayne Johnson ist irgendwie mein Guilty Pleasure oder so. Aber John Cena hat so viel mehr Qualitäten als Dwayne Johnson, finde ich.
Mhm.
Das ist schade, weißt du, weil so den Charme kann man ihm ja nicht absprechen.
Hat John Cena schon mal Will Ferrell vor der Kamera gestanden?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Aber Dwayne The Rock Johnson dafür. Insofern hat er da wiederum die Nase vorn. Allein schon da müsste doch parteiisch sein.
Ja, das kann ja noch kommen.
Kann noch kommen,
ja.
Alright.
Drehen doch jetzt auch so einen Pickleball-Film mit Jake Johnson und Aaron Chan, den ich ja so feiere aus dieser australischen Serie. So ein australischer Stand-Up-Comedian, das ist so lustig, der Typ.
Hast du mir erzählt von dem, ja.
Ja.
Na dann würde ich sagen, leite zu den Punkten über, oder?
Ja, gerne. Also
nicht in die Länge ziehen.
Ein Spiel habe ich gesagt, 175 Millionen, großer Flop.
Mhm.
Punkte folgendermaßen. 6, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, 6,5 sind es mittlerweile, ist also ein bisschen gesunken, weil ist ja alles noch recht aktuell, das Ganze. Also 6,5 auf IMDb, Metascore ist bei roten 34 und Letterboxd 2,4. Das ist gar nicht so schlecht, ne, Letterboxd?
Ne, Letterboxd an sich ist jetzt, ja, ist halt genau der Durchschnitt. Aber der Metascore ist natürlich ziemlich kacke.
Ja. Ja, und jetzt darfst du raten.
Na super. Ich sag mal 5,5.
Oh, nee, Alter, ich bin bei 3.
Du bist bei einer 3?
Ja.
Alter, so verschätzt, ja. Okay.
Aber dass ich den richtig scheiße fand, das hast du schon mitbekommen.
Naja, das gab so Filme, wo du sehr viel aussetzen hattest, aber gesagt hast, da passiert ständig was und man kommt da schon durch und es hat halt Schauwerte, egal wie scheiße du die findest. Und ich dachte, das wäre halt einer von denen,
wo es
du
hat, trotzdem noch irgendwie bei 5, 6 Schauwerte, landest. Aber nichts davon sieht gut aus.
Okay.
Also weißt du, da könnte ich ja mit so einer seelenlosen Sache könnte ich ja an sich noch leben, wenn es dann eben viel zu sehen gibt. Aber das, was es zu sehen gibt, ist halt, das kannst du dir sparen.
Okay. Also ausschließlich Punkte für J.K. Simmons und ein paar Momente.
Ja.
Naja. Schwamm drüber.
Und ey, Lucy Liu ist ja auch so verheizt. Also,
ja.
Ja, voll. Und Keanu Shipka auch, Alter. Ja, gut, die ist dann auch mehr CGI als irgendwas, weil also Christopher Review findet ja auch nur in CGI statt. Oder Riesenmaske natürlich, nicht nur CGI. Aber das ist alles so lame.
Ich finde es krass, dass meine Hand auch noch dreht. So. Von der habe ich echt lange nichts gehört.
Ja, gesehen. Stimmt. Ja, klar, die waren in den 80ern und 90ern sehr viel aktiver. Mhm. Ne? Ja. Hast du mal geguckt, was so unsere Bubble angeht? Den haben doch bestimmt ein paar gesehen, weil der ist ja jetzt, wie du schon gesagt hast, bei Amazon zu sehen.
Dann schaue ich, ja, da ist er schon gleich irgendwie bei Popular with Friends. Das sieht schon mal danach aus.
Als Popular ich gleich, oh je.
Okay. Verhaltene Begeisterung hier.
Ah, also okay, immerhin.
Also selbst ein Euphorie-Schneemann wie Erik gibt ihm einen Stern.
Und ey, ist damit amused. Noch besser als ich. Nee, schlechter als ich, Alter.
Schlechter als du,
schlechter ja. Als ich sogar, oh wow.
Sogar Classic Dave ist wahrscheinlich schlechter als du mit seinen 1,5.
Ja, vielleicht sogar punktgleich, ne?
Vielleicht punktgleich, ja. Also so die Speerspitze von denjenigen, die hier ein bisschen mehr springen lassen, ist Zero Famous mit 3 Sternen. Aber ansonsten...
Sterne ist schon sehr gnädig.
Das ist schon das Maximum hier. Alles andere ist, wie gesagt, 1,5. 1 Stern, 2 Sterne hier ohne Ende.
Krass, ne?
Sieht nicht gut aus.
Das für einen Film mit dem Budget, Alter. Das ist schlimm.
Und ein einziger hat ihn noch auf der Watchlist, nämlich Jan Kronauer.
Im Ernst?
Okay. Viel Spaß.
Ja.
Bei allen anderen ist er nicht mehr auf der Watchlist. Die ihn gesehen haben, haben ihn schon gesehen. Und auf meine Watchlist hat er es auch nicht geschafft. Die sind immer 4-stellig.
Ja, naja. Das würde ich auch empfehlen, den da nicht rauf zu packen.
Nee, hast du mir jetzt nicht gerade. Da hast du schon andere Projekte hier rezensiert, die schon eher dafür gesorgt haben, dass sie auf meiner Watchliste gelandet sind. Das ist keiner davon. Das ist, glaube ich, auch nicht schlimm.
Nee, naja, ist schade. War aber witzigerweise nicht der einzige Film mit J.K. Simmons, den ich diese Woche gesehen habe.
Okay.
Naja.
Ich habe interessanterweise einen Film vorbereitet mit Bonnie Hunt für die Episode, die ich mit Hoffi aufnehme.
Ach was.
Im Anschluss. Und okay, war ganz lustig, cool. Dass du sie genannt hast und dass sie hier mitspielt.
Ja, geil.
Okay.
So, was hast du?
So, jetzt habe ich einen Weihnachtsfilm mitgebracht und sogar einen recht bekannten. Allerdings nicht hierzulande. Also hierzulande ist es eher so ein Geheimtipp, den nicht alle gesehen haben. Aber in Amerika ist das hier ein absolutes Must-See an Weihnachtsfilmen. Und bin dann doch überrascht, wie Anarcho der ausgefallen ist, weil ich dachte so in den 80ern, so neben Scrooge und den Griswolds, dass da nicht viel, dass das andere eher so bieder und konservativ ist. Und das war auch mein Bild, was ich von diesem Film hier umgesehen hatte. Der heißt nämlich schlicht und ergreifend Fröhliche Weihnachten auf Deutsch.
Mhm.
Und im Original A Christmas Story. Aus dem Jahr 1983.
Okay, ja.
Super interessant.
Anarcho, wirklich?
Ja, warte ab. Also, wie gesagt, ich war selber überrascht, weil wenn du den Titel siehst, wenn du das Plakat siehst, denkst du, okay, ein biederer Weihnachtsfilm, das ist gar keiner von der Sorte.
Ich bin mir schon mal wieder nicht sicher, ob das der ist, den ich kenne.
Dann guck dir mal das Plakat an und vielleicht klingelt's da, weil wenn ich dir die Besetzung nennen würde, würde hier gar nichts klingeln, weil die ist auf jeden Fall nicht besonders prominent.
Ja, den kenne ich.
Du kennst ihn?
Ja, ja. ich habe den kleinen, das ist doch das mit dem, wo der Jüngste so eingepackt wird, dass er aussieht wie so ein Stern und dann die Arme nicht mehr runterkriegt.
Genau, das und dann rumheult, weil er die Arme nicht runterkriegt.
Alter, das habe ich so gut noch in Erinnerung, ja.
Okay, wie lustig.
Aber den, ich erinnere mich, dass ich da, dass der Junge, der im Fokus steht, ist doch der mit der Brille, ne?
Ja, das ist er.
Ja, den fand ich natürlich nervig.
Den fandst du nervig?
Ja, das ist wieder so ein Arschlochkind, Alter.
Dieser Lee. Aber hast du ihn spät gesehen, oder?
Nee, den kenne ich aus, den habe ich aus meiner Kindheit.
Ach, schon aus Kindertagen. Naja. Und da warst du schon so drauf, ja? Mhm. Da schon Misanthrop, Alter.
Naja, Arschlochkinder waren nie meins.
Alter, okay.
Ja, aber ich erinnere mich wirklich gut an den Jungen, wie er da so eingepackt wird und dann sich ja, nicht mehr bewegen kann eigentlich, ja.
Aber trotzdem war ich darauf vorbereitet, hier einen kitschigen Weihnachtsfilm zu sehen und das ist dann nur absolut nicht und das sorgt auch dafür, dass dieser Film auf der Schneiderliste ist und diversen Listen und dass das so ein bisschen so eine Art Kultfilm ist und fand ich schon ganz witzig.
Mhm.
Ich habe schon erwähnt, also von der Besetzung ist hier niemand Namenhaftes bei, wo jetzt jeder sagen würde, alles klar, okay, krasse Leute. Ich meine, die Mutter von dem kleinen Ralphie, der hier im Zentrum steht, die war zum Beispiel auch die Mutter bei Bigfoot und die Hendersons.
Mhm.
Der Vater wiederum war der Vater von Billy Madison. Also da könnte man die Leute mal gesehen haben, ja. Aber jetzt wirklich unbekannter Cast und selbst in den Nebenrollen hast du hier nicht Leute, wo du sagst, die haben jetzt hier die Riesenkarriere gemacht.
Ja gut, das würde ich bei der Mutter jetzt schon widersprechen.
Dann mach das.
Ja, die war zweifach Oscar nominiert. Ich finde, das macht man jetzt nicht mal so nebenbei.
War sie?
Ja.
Was hat sie denn?
Also Melinda Dillon, ne?
Ja.
Du? Ja. Zweimal für weibliche Nebenrolle nominiert. Einmal sogar in Close Encounters of the Third Kind.
Ach ja, stimmt, da hat sie noch mitgespielt, richtig. Ja. Da Oscar-Nominierung abgeheimst. Na gut. Mittlerweile auch verstorben.
Hm. Nee, ich meine nur, ich finde bei zwei Oscar-Nominierungen keine große Karriere, finde ich ein bisschen gewagt, die Aussage.
Ja, ich meine nur, naja gut, keine große Karriere ist vielleicht falsch formuliert, aber wenn du jetzt die Leute fragst, wer Melinda, nicht mal du wirst, wer Melinda
ist. Nee, natürlich nicht. Ja, ich bin voll bei dir, den Namen kann man nicht zuordnen, trotzdem finde ich, keine große Karriere wird dem nicht gerecht.
Ja. Was war denn die zweite Ausnominierung? Die interessiert mich immer.
Na, jetzt habe ich sie wieder weggeklickt, warte mal, Absence of Malice.
Kenne ich mal den Film, Alter.
Oh, Sidney Pollack-Film mit Paul Newman und Sally Field. Okay, sollten wir vielleicht mal gucken.
Ach so, den habe ich gesehen, die Sensationsreporterin. Okay, ja.
Ach.
Dafür hat sie einen Oscar bekommen. Ja, ja, den habe ich gesehen.
Ach, das war Sally Fields Oscar?
Mhm.
Mm. Okay. Ja, da war sie auch Oscar nominiert, Melinda Dillon.
Okay, krass. Ja, 2023 gestorben letztes Jahr. Aber zurück zu Fröhliche Weihnachten. Super interessant ist, wer diesen Film inszeniert hat. Weil das war niemand Geringes als Bob Clark, der nämlich Black Christmas 1974 gedreht hat.
Oh fuck, wirklich?
Und dann hat er Porky's gedreht. Und wenn du das weißt, dann weißt du schon, dass Fröhliche Weihnachten jetzt nicht so der Familienfilm von nebenan ist.
Wusstest du das, bevor du ihn geguckt hast?
Nee, das habe ich im Nachhinein erfahren.
Okay.
Also ich habe natürlich gelesen, dass Bob Clark ist, aber ich konnte ihn nicht zuhören. Und so. Dann habe ich es gecheckt.
Wird mir genauso gehen, ja.
Und interessanterweise hatte er Bock auf einen Familienfilm und das Studio aber ihm gesagt hat, so, alter Digga, du bist in Genrekreisen so groß, du drehst für uns einen Horrorfilm und dann kriegst du deinen Familienfilm, so. Und dann hat er so einen Deal gemacht, dass er diesen Film nur drehen durfte, wenn er dann im Nachhinein auch irgendwie fürs Studio einen Horrorfilm gedreht hat in den 80ern, was er jetzt auch gemacht hat, ich weiß nicht genau welchen, aber das war so ein bisschen das Ding, dass sie gesagt haben, so, die wollen dann auch schon mal so eine Genreperle von ihm nochmal haben.
Ach, okay.
Und,
ist ja lustig, ist ja sonst eher andersrum, ne?
Ja, sonst
also, dass die Leute, dass sie sagen, du musst diesen kommerziellen Film für uns machen und dann kannst du deinen Horrorscheiß machen.
Stimmt schon, ja.
Ist ja lustig, ey.
Das Drehbuch hat er zusammen mit anderen zwei Personen geschrieben. Die eine ist Gene Shepard, die ist hier, der ist hier tatsächlich auch der Narrator, des Erwachsenen, der Erwachsenen-Hauptfigur Ralphie, die halt die ganze Zeit auch durch den Film führt im Voice-Over. Und dann haben wir noch Lee Brown, diese Dame hatte ja auch eine kleine Rolle vor der Kamera, hat nicht allzu viel gemacht, hoffe ich. Vielleicht ist es auch eine Oscar-Preisträgerin, ich weiß nicht. Aber ich komme mal schnell zur Story.
Mhm.
Also was ganz cool ist an dem Film, beziehungsweise was man wissen sollte, wir sind in den 40er Jahren. Das heißt, dieser Film geht way back, der spielt jetzt nicht in den 80ern, wo er gedreht worden ist, sondern er spielt tatsächlich in den 40ern. Und zwar in Indiana, in so einer piefigen Kleinstadt. Und du hast es schon gesagt, im Zentrum steht Ralphie. Und Ralphie ist ein 9-Jähriger, ziemlich aufgeweckt, mit Brille, ist so der Typ. Mich hat er ganz stark erinnert an den Kleinen aus Jerry Maguire.
Ja, genau, klar.
Wusste auch, naja, oder?
Natürlich, ist er auch, voll.
Ob jetzt optisch oder so ein bisschen so mit der großen Klappe, ist schon auf jeden Fall der Typ. der Typ Jung. Mhm. Und wir sind natürlich in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit. Und er hat nur einen Wunsch. Er steht nämlich vor dem Spielzeugladen und wünscht sich gerade das super angesagte Luftgewehr Red Ryder BB Rifle. So heißt das Ding. Das wird mit so einem berühmten Comic-Cowboy irgendwie beworben. Da ist noch irgendwie so eine Uhr irgendwie in dem...
Ja, das BB Rifle war ja groß.
Das BB Rifle war aber erst danach groß, komischerweise. Also die wurde ja erst danach richtig gut verkauft, als dieser Film rausgekommen.
Ach so, durch den Film.
Ja,
ah, okay.
Durch den Film haben sie da die Verkaufszahlen richtig in die Höhe getrieben. Christmas Story war das gar nicht.
Das
war
ist das ja auch so die, gut, Sorte, die Sorte Spielzeug, was dann fast zum eigenständigen Namen wurde. Ne? Also dass das BB Rifle als Marke dann auch das Ding beschrieben hat halt.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich sein Traum. Du hast noch irgendwie, glaube ich, bei der Halterung, wo du das Gewehr hältst, hast du, glaube ich, auch eine Uhr drin oder einen Kompass oder sowas.
Ach echt?
Also auch nochmal so richtig fancy.
Wow, fancy. Okay.
Und wir sehen ganz viele Teile des Films aus den Augen von dem kleinen Ralphie. Das heißt, der flüchtet sich auch mal so in Tagträume. Das heißt, wenn der sich natürlich mit diesem Gewehr in der Hand sieht, dann vertreibt er gerade irgendwelche Einbrecher, die gerade über den Zaun klettern und in den Garten eindringen. Und schießt die alle sogar einen Haufen und schießt ihn in den Hintern und so, dass sie dann flüchten.
Ach, das also, sieht man dann auch, ja.
Man sieht ihn und er ist dann auch richtig so in seiner Cowboy, in so einem Cowboy-Outfit. Also da sind mehrere Momente in dieser Art. Also
okay, krass, weiß ich nicht mehr.
Es gibt zum Beispiel auch im, und dann folgen wir so den, also grundsätzlich ist der Film so gestaltet, wir folgen jetzt praktisch, das ist so die Grundprämisse. Ralphie will praktisch diese BB-Rifle bekommen zu Weihnachten. Und das ist sein größter Traum. Und dann folgen wir Ralphie so auf seinen alltäglichen Abenteuern. Wir gehen mit ihm noch zur Schule, so vor den Weihnachtsferien. Erleben damit, wie er so mit Kumpels so bestimmte Double Dares und so eingeht, wo ein Kumpel nämlich einen vereisten Laternenpfahl anlegen
genau.
muss.
Okay, ich erinnere mich, ja.
Und dann kommt die Feuerwehr und dann kommt die Polizei und dann kommen sämtliche Nachbarn aus dem Umkreis. Das hat mich so ein bisschen an Verrückt nach Mary erinnert. Wo
nee, Dumm und Dümmer ist das.
Nee, ja, okay. Du bist jetzt bei dem angeleckten Laternenpfahl. Ich bin wiederum bei Verrückt nach Mary, wo der sich nämlich den etwas einklemmt auf Klo. Und dann immer mehr Leute irgendwie da erscheinen, die dann sagen, Alter, das musst du dir angucken, komm mal hier ran. So. Und dann kommt die Polizei und dann kommt die Feuerwehr und dann kommen die Ärzte und dann kommen die Nachbarn noch ans Fenster und so. Mhm. Und so ähnlich war es ja auch, wo dieser Typ den dieser kleine Junge den Laternenpfahl anlegt und so. Und du hast schon eine Szene erwähnt, die fand ich auch sehr, sehr sensationell, nämlich seinen kleinen Bruder, den er immer mitschleppen muss und der ziemlich laut ist. Und das ist Randy. Und Randy wird eingepackt im Winter mit 200 Schichten, sodass er die Arme nicht mehr senken kann, weil er hat irgendwie 300 Sachen an. Er hat mich so ein bisschen auch an die Simpsons, weißt du, mit Winter.
Ja, Maggie, total.
Maggie wird ja Winter auch mit diesem Sternoutfit eingepackt.
Ich glaube auch, dass das wirklich genau an dem angelehnt ist.
Bin ich mir sehr sicher.
Weil die hat doch das Gleiche an, oder? Er hat doch auch so einen roten Onesie mit diesem blauen Schal, oder nicht?
Ja, hat sie nicht so einen Stern?
Sie sieht aus wie ein Stern, aber sie hat doch auch, das ist doch auch rot mit einem blauen Schal,
nee, ist
oder
blau, glaube ich, oder? Ich glaube, ist so
blau. Das hat sie normalerweise an. Ja, normalerweise hat sie dieses blaue Ding an.
Ja, könnte
aber
sein.
Aber im Winter?
Könnte sein, dass ich es verwechsel jetzt. Hm.
Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das daran angelehnt ist.
Möglich. Ja, und das mit dem Laternenpfahl und so den einigen anderen Abenteuer, die er erlebt, also alleine schon, dass er sich diese Flinte zu Weihnachten wünscht und so. Und was er noch so erlebt, ist eigentlich sehr sympathisch. Also und Wunderbare Jahre habe ich gelesen, hat sich so ein bisschen jetzt hier an dem Film orientiert und hat das dann auch umgesetzt, auch zum Beispiel mit dem Voice-Over des erwachsenen Ralphie, weil er ja so durch den Film führt und recht lakonisch hier die Sachen kommentiert. Und trotzdem inszeniert er halt eine Menge Sachen, die mich halt so ein bisschen zurückgebracht hat in meine Kindheit oder beziehungsweise allgemein in die Kindheit. Und das finde ich schon, hat er ganz smart gemacht, weil es geht natürlich darum, dass die Eltern, weißt du, er wünscht sich diese BB-Gun und das ist natürlich für ihn das geilste Geschenk der Welt und hört sich aber von sämtlichen Erwachsenen an, von wegen so, ja, du schießt dir sowieso nur ein Auge aus. Das ist immer die Reaktion von
allen. Oh, aus dem Film ist unser Sample. You're gonna shoot your eye at kid.
Ja, genau.
Ja, Mann.
Ach ja, stimmt, ja. Das ist ja auch ein super bekanntes Sample.
Mhm.
Und seine Eltern, anderes Beispiel, seine Eltern, also er wird nur so Old Man genannt, weißt du, sein Vater, der hat auch keinen Namen in dem Film und okay. Mit seiner Mutter hat auch so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis, weil der Vater flucht den ganzen Tag. Weißt du, wenn er irgendwie an seinem Auto schraubt oder wenn er irgendwas repariert. Und dann wechseln die irgendwann mal den Reifen, wo die eine Reifenpanne haben. Und dann passiert noch eine weitere Panne neben dieser Reifenpanne, weil der Vater lässt irgendwie die Schrauben in den Schnee fallen. Und dann rutscht den kleinen Ralphie halt das F-Wort raus.
Mhm.
Und als ihm dieses F-Wort rausgerutscht ist, ist halt Riesenalarm. Und zwar so Übertreiberalarm, weißt du, wo die Eltern dann andere Eltern anrufen und weil er dann erzählt zu seinem Freund, das hat er von seinem Freund gehört und so.
Okay.
Und das Ding ist aber, dass er den ganzen Tag den Vater fluchen hört. Du hörst es jetzt nicht in dem Film, sondern der Vater flucht halt so auf so einer Fantasiesprache, weißt du.
Okay.
Und erzählt halt so, als wenn er so, das ist so ein bisschen wie der große Diktator. Er hat halt so eine Schimpftirade, aber es ergibt halt keinen Sinn, was er da sagt und so. Insofern hat der kleine Ruffy da praktisch diese Schimpfworte von dem Erwachsenen aufgefasst und dann sagst du das aber als kleines Kind und bist voll der Angearschte und kriegst halt Strafen von den Eltern, die selber diese Schimpfworte benutzt haben.
Ja, klar.
Benutzt haben. Und das geht darum, so ein bisschen so dieses, diese Erwachsenenwelt aus der Sicht von Kindern. Und das hat der Film schon ganz geil umgesetzt und aber auch sehr, also sehr, sehr kurzweilig und so. Es gibt zum Beispiel einen Farkus, das ist so ein bisschen der Bully, der auch immer so auf die Kinder wartet und die dann verhaut. So ein sommersprossiger Typ, der so eine, so eine Trapper-Mütze aufhat, weißt du, so eine Fellmütze mit so einem Schwanz hinten dran. Und es geht natürlich auch darum, da irgendwie an dem vorbeizukommen, ohne dass du vermöbelt wirst. Es geht um diese Geschenke. Es gibt später eine sensationelle Szene, wo die halt in der Mall sind und wo dann halt auch ein Weihnachtsmann diese Kinder so billig abfertigt und dann auf so eine Rutsche schiebt und die Kinder so praktisch so runtergerutscht, so runtertritt teilweise. Und auch so lieblos daneben so ein Elf ist, weißt du, der dann auch so die Kinder mal hetzt, so dass sie sich beeilen sollen und was sie für Scheiße erzählen und so, nee, der hat Angst, dann nimm den mal weg hier, so, weißt du, so. Da dachte ich auch so ganz krass an Billy Bob Thornton in Bad Santa.
Mhm.
Und die Szene ist auch so ein bisschen so aus der POV von den kleinen Jungs gedreht.
Ja.
Das denkst du, Alter, das ist richtig scary.
Voll unheimlich.
Das ist voll unheimlich, dieser Moment, weißt du. Ja. Und alle stehen aber Schlange, um bei diesem Weihnachtsmann auf den Schoß zu sitzen. Dabei ist es eigentlich voll spooky, so, weißt du. Und ist total widerwärtiger Typ, ey. Und in der Hinsicht ist der Film schon recht gut beobachtet und wirklich ganz cool so als Weihnachtsfilm, weil der halt nicht so schmalzig und kitschig ist, aber trotzdem irgendwie herzliche Momente hat. Und mich hat so ein bisschen an Malcolm mittendrin tatsächlich erinnert, so von der, von der Tonalität und von der Inszenierung. Also so dieses Laute und ein bisschen Überdrehte und ein bisschen Überzogene. Und da war ich so von meiner Einschätzung, als ich den Film gesehen habe. Und ich mochte das und war dann überrascht, dass er letztendlich so ist, wie er ist. Und ja, ich habe schon gesagt, dass ein Indianer spielt. Was habe ich hier noch rausgeschrieben? Interessanterweise sollte der Vater tatsächlich von jemandem Namhaftes gespielt werden. Jack Nicholson wurde nämlich das Drehbuch geschickt. Und den hätten sie sich natürlich vorstellen können, eine Rolle des Old Man. Und der fand das auch gut. Aber die sind sich natürlich nicht einig geworden, weil Jack Nicholson ganz andere Gagenvorstellungen hatte für diesen kleinen Film. Und deswegen...
Was hat er denn gekostet, hast du das schon gesagt?
Ist daraus nichts geworden. Nee, ich habe noch nichts gesagt über das Budget. Aber der war äußerst erfolgreich. Hätte man das vorher gewusst, dann hätte man wahrscheinlich Jack Nicholson sich leisten können. Was heißt äußerst erfolgreich, aber für die damalige Zeit hat er schon eine Menge gemacht, weil er hat 3,3 Millionen ungefähr gekostet und hat 21 Millionen eingespielt.
Okay, gut, ist ja wirklich nicht teuer.
Teuer war es nicht, aber eine ordentliche Marge auf jeden Fall gemacht. Dieser Film ist so kultig verehrt worden in Amerika, dass der seit 97 gibt es einen 24-Stunden-Marathon auf diversen Sendern. Bis heute, wo dieser Film halt wirklich nonstop in Schleife gezeigt wird auf verschiedenen Sendern.
Was, das ganze Jahr über?
Nein, halt nur zur Weihnachtszeit.
Ach so, okay.
Zur Weihnachtszeit hat irgendwie 24 Stunden lang einmal.
Wow.
Nicht jetzt das ganze Jahr über.
Ja, aber das reicht ja auch schon, ey.
Also, deswegen wird jeder Amerikaner diesen Film schon mal untergekommen, früher oder später. Weil man den alleine schon bei diesen 24-Stunden-Marathon irgendwann mal gesehen haben könnte.
Okay. Ja, aber also, es könnte auch Schweizer Fernsehen gewesen sein, aber irgendwie muss er ja in Deutschland auch im Fernsehen gelaufen sein.
Ja, war er auch.
Sonst würde ich ihn nicht kennen.
War er definitiv. Und man hat auch immer wieder versucht, diese Story dann nochmal irgendwie aufzugreifen. Und es gab zum Beispiel 2022 gab es A Christmas Story Christmas mit der gleichen Besetzung, mit dem kleinen Ralphie, der jetzt erwachsen ist und für seine Kinder dann Weihnachten irgendwie machen will. Zach Ward, der diesen Farkas gespielt hat, also diesen Bully zum Beispiel, ist dann Polizist irgendwie in diesem Film gewesen.
Ach, okay.
2012 gab es auch nochmal irgendwie so ein Christmas-Story-Abklatsch oder beziehungsweise so ein Spin-off aus der Reihe, weil der halt in Amerika richtig groß ist. Also.
Aber der Junge hat dann da nicht mehr mitgespielt?
Doch, der Junge spielt den Erwachsenen praktisch.
Ach so.
Also ist der gleiche Schauspieler.
Okay. Und du hast noch gar nicht erwähnt, wer das ist, ne?
Nee, das ist Peter Billingsley. Und der hat tatsächlich eine Menge produziert. Er hat zum Beispiel Iron Man produziert.
Ja, das
also hat
krass, ja, habe ich gesehen.
Ist in der Filmbranche nach wie vor aktiv. Hat, wie gesagt, bei dem
der hat auch Satura produziert, Alter.
Satura ist auch von
dem, den wir hier neulich hatten. Ja.
Okay, witzig. Ja, da hat er einige Credits auf der Liste. Und so ein bisschen fand ich schon ganz interessant, ist der auf der, ist der so ein bisschen in dieser Weihnachtsschiene hängen geblieben, weil der hat auch bei Buddy zum Beispiel vor der Kamera gestanden. Also bei Elf. Mhm.
Ja, aber das sieht nach einem Gefallen aus oder nach so einer kleinen Hommage vielleicht sogar, weil die ist uncredited, die Rolle.
Ja, aber man hat ihn auch so, es gab ja auch diesen Weihnachtsfilm mit Sandra Bullock und Ryan Reynolds, da hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Mhm.
Ja, und eben, das ist wahrscheinlich so ein Gimmick, ne?
Ja, das ist ein Gimmick, genau, ihn, den kleinen Ralphie aus Christmas Story, dann praktisch so in Weihnachtscontent noch ein bisschen irgendwie eine Nebenrolle zu geben, ist, glaube ich, so ein Ding in den Staaten. Ja. Und ja, das ist cool. Das ist ein bisschen Malcolm drin, ist ein bisschen Wunderbare Jahre, und ich muss zugeben, dass das ein bisschen gedauert hat bei mir, bis ich mich so eingegroovt habe, was die Tonalität angeht, weißt du, weil ich dachte so, okay.
Weil du was anderes erwartet hast.
Ja, ich fand's irgendwie, ich habe was anderes erwartet und ich fand das irgendwie komisch, dass das so, weißt du, dass der Vater halt immer über die Hunde flucht hat, die irgendwie nebenan aus dem Nachbarsgarten rauslaufen, und dann hält er so seinen Arsch zum Beispiel raus und kommt dann wieder rein und die Hose ist irgendwie so halb abgerissen, so, weißt du, hin und her, okay. weil er gerade, und dann feiert er kriegt halt als Preis so eine Lampe von so einem Frauenbein mit so High Heels unten dran und so einem Netzstrümpfen.
Ach, okay.
Aber als Lampe. Mhm. Und das stellt er halt so ins Wohnzimmer, dass alle ihn halt bewundern sollen für diese krasse Lampe. So. Und die geht dann auch irgendwann mal kaputt. Und dann klebt er diese Lampe halt mehr oder weniger schlecht zusammen, um die dann wieder irgendwie zu präsentieren, so als Preis und so. Also das ist so anarchisch, dass ich mich schon gefragt habe, okay, was? So was? Das ist dieser Film, der überall auf den Listen ist und so. Und dann irgendwann habe ich geschnallt, okay, weil dieser Film eben anders ist als andere Weihnachtsfilme, ist er auf diesen Listen. Mhm. Und dann mochte ich das auch, was ich gesehen habe. Insofern macht er das schon ganz cool, dass der so gegen den Strom schwimmt und dass der halt eben nicht diese kitschigen Weihnachtsfilme kopiert, sondern er heißt halt nur wie die Christmas Story und Fröhliche Weihnachten, geht aber schon eher Richtung Bad Santa, Griswolds, Scrooged von mir aus.
Ja, aber es klingt jetzt nicht so, als wäre das dein neuer Lieblingsweihnachtsfilm.
Nee, mein neuer Lieblingsweihnachtsfilm ist es nicht, aber es trotzdem wirklich, also wahrscheinlich wäre er in der Top 10, schon einer der besseren, wie ich finde. Und wenn es Families gibt oder Leute, die diesen Film halt kultig verehren, wahrscheinlich eher in den Staaten, dann kann ich nachvollziehen, dass das vielleicht einer ist, den man sich jedes Jahr anguckt.
Ja.
Insofern.
Ah, jetzt ärgert mich gerade so ein bisschen, dass ich diese Tonalität natürlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe. So, das heißt, irgendwann werde ich den vielleicht mal wieder angucken.
Mach das mal. Vielleicht siehst du den dann so ein bisschen aus anderen Augen. Also
aber wirklich zwei Szenen noch sehr präsent im Kopf. Das will immer echt was heißen. So.
Ah ja, siehst du, da ist ja schon ein bisschen was hängen geblieben, ja. Aber ich hatte das mit den Schichten natürlich auch erwähnt, so, weißt du, wo dann heulen, Mama, ich krieg die Arme nicht mehr runter und so. Und das
großartig.
Ist schon sehr witzig gewesen, ja.
Übrigens, Peter Billingsley produziert seit 2022 auch einen Podcast namens A Cinematic Journey.
Ah ja.
Nur zwei Staffeln bisher, aber könnte man mal reinhören.
Eventuell werde ich mir mal irgendwann oder vielleicht in der nächsten Weihnachtssaison mal gucken, die Fortsetzung hier angucken von 2022, weil da sind tatsächlich auch so seine Homies aus seiner Klasse, mit denen er rumhing. Der eine, der den Laternenfall angelegt hat und so, ist hier tatsächlich auch mit bei.
Ach okay, wie geil.
Also insofern haben sie so den Originalcast wieder zusammengekratzt. Ich meine, die Eltern sind mittlerweile verstorben, aber...
Ach, das ist auch gespannt. Cool, dass du das sagst, weil ich hatte damals mitbekommen, dass der rauskam, Christmas Story Christmas, und habe überhaupt nicht die Verbindung hergestellt.
Ach so, da hattest du noch gar nicht die Verbindung, dass das der kleine Ralphie ist, das überhaupt, Arschkind.
Nee, also klar, jetzt wo du sagst, klar, der Typ mit Brille sieht sehr ähnlich aus, aber das habe ich natürlich nicht zusammenbekommen.
Ja klar, woher auch.
Okay, wie geil.
Also höchstens anhand des Titels hätte man es natürlich ablenken können. Ne?
Ja, gut, aber jetzt gibt es dann wirklich viele Filme, die sowas in die Richtung heißen. Ne?
Logisch, ja.
Ah, wie cool auch, dass dann da der ganze Cast wieder zusammengekommen ist.
Ja, auf jeden Fall, voll gut.
Mhm.
Und wer hier dazugekommen ist, ist auf jeden Fall Julie Haggerty. In der 2022er Version aus Top Secret.
Ach.
Mhm. Sie ist hier am Start. Die war auf jeden Fall im ersten Teil nicht dabei.
Okay.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht, ich habe jetzt schon ein bisschen Bock, mir den vielleicht anzugucken. Und finde es ganz interessant, wenn so, also in dem Fall sind es wirklich 40 Jahre später, Alter. Wenn
ja, wieder
so eine Story aufgegriffen wird mit dem gleichen Cast und neuen Charakteren, finde ich das schon manchmal sehr interessant.
Ja, passend dazu wird ja Malcolm in the Middle auch nach wie viel, 18 Jahren wieder aufgegriffen?
Ja.
Oder noch mehr?
Frankie Muniz braucht Geld offensichtlich. Da bin ich auch mal gespannt. Aber habe ich auch nicht so, habe ich sehr sporadisch verfolgt, muss ich zugeben. Also war jetzt nicht so der Riesenfan. Aber haben wohl auch, also alle aus dem Cast haben wohl da auch zugesagt, oder?
Ja.
War nicht Bryan Cranston und so auch dabei?
Genau.
War nicht der Vater?
Ja, klar.
Dann wird das schon mal ganz gut besetzt werden.
Hat das ja abgefahren. Und Peter Billingsley hat echt eine kleine, durchgehende Rolle im MCU. William Ginter Reaver taucht bei Iron Man und bei Spider-Man Far From Home auf.
Mhm. Ja, gut, Iron Man hat er auch produziert.
Ja.
Hat er sich vor der Kamera auch die Ehre gegeben, ja?
Ach, okay. Er war einer der Wissenschaftler hier unter Jeff Bridges Figur in Iron Man. Na gut.
Ja, gut. Das ist hier wie die Autorin Jean Shepherd, die hier in einer Szene irgendwie in so einer Gruppe steht. So. Also es ist mehr so.
Abgefahren, dass diese Figuren überhaupt vollständige Namen bekommen. Ne?
Ja.
Okay.
Mehr Statistenrollen als alles andere.
Naja, aber cool für ihn, dass er so Kinderstar und dann halt irgendwie in die Produzentenschiene gekommen.
Ja, ja, ist eine Filmbranche geworden. Ich meine, es gibt ja auch ganz andere Geschichten von Kinderstars aus den 80ern, aus denen
eben,
ja. aus manchen ist was geworden und andere gingen eher in die verkehrte Richtung.
Mhm.
Ja, und das ist A Christmas Story. Fröhliche Weihnachten, jetzt mal abgehakt von meiner Watchliste.
Nice.
Und hier in diesem Heiligabend-Special hier noch mit untergebracht. Insofern komme ich jetzt zu den Punkten.
Okay.
Knackige 93 Minuten geht das Ganze. Und die Punkte sehen ganz ordentlich aus. IMDb 7,9, Metascore 77 und Letterboxd 3,6.
Metascore 77?
Ganz gut, wa?
Voll gut.
Ja, schon so ein bisschen Kritikerliebling.
I got a pretty good
guess. Kann ich mir vorstellen.
7,5.
Ja, das ist richtig. Mir war klar, dass du dich hier nicht so sehr verhaust wie ich bei. Warum schlage ich auch vor, dass du ein Weihnachtsfilm bist?
Ja, den eben.
Hätte ich wahrscheinlich besser
das
geraten.
Ei hast du dir selbst gelegt, oder?
Ja, habe ich mir selbst gelegt.
Volle Lotte. So, aber wir haben noch einen. Es kann noch alles passieren.
Ja, wir haben noch einen. Ja. Und den raten wir vorher.
Mhm.
Wie lautet denn der Film?
Lone Star.
Lone Star. Richtig.
Schwer angelehnt an einen Staat, an einen Bundesstaat in den USA natürlich.
Mhm.
Der Lone Star State.
Korrekt.
Ja.
Mit vielen spanischsprachigen Menschen.
Ja, das auch. So, willst du raten?
Ja, ich rate eine 6,5.
Mhm. Ich habe mir für dich 7 notiert.
Mhm.
Lone Star. Ja, den verdanken wir ja wieder dir, ne? Weil er war auf deiner Watchlist.
Du hast doch verraten, dass der auch auf deiner Watchlist
ja,
war.
Ja, das habe ich dann auch irgendwie bereut. Nachdem ich den Film gesehen hatte, dachte ich, fuck, ich habe gesagt, ich wollte den auch sehen. Ah, weil ja. sonst hätte ich das Ding auf jeden Fall komplett dir anhängen können.
Ach so machst du das, ja?
Ja, ja.
Ach so, du schiebst mir gerne den schwarzen Peter zu, obwohl wir den beide auf der Watchlist hatten.
Ich hatte ihn ja nicht auf der Watchlist, aber ich wollte ihn tatsächlich mal sehen.
Du
ja,
wolltest
weil
ihn
die
sehen.
Besetzung hat mich dann doch sehr angemacht. Ich habe jetzt zu dem Regisseur nicht wirklich einen Draht, ne? Aber du hast ja Ape Man Out hier gebracht.
Mhm.
Der war auch von ihm.
Ich muss auch zugeben, also wenn ich die Besetzung gesehen habe, hätte ich mir den Film auch gerne angeguckt.
Eben,
aber ein Teil meiner Watchliste besteht ja aufgrund der Listen, die ich irgendwie durchforste.
Ja, genau.
Und wenn du mir jetzt gesagt hättest, wie, also als, in dem Moment, als Jens den genannt hat, als Auftragsfilm, wusste ich gar nicht, dass ich den auf der Watchliste
habe. Okay.
Insofern, das ist einer von denen, die ich nicht so von mir aus auf dem Schirm hatte, sondern
das, einer dass, von denen. Dass ich dir den anhängen wollte, hatte auch eher damit zu tun, wie ich den gefunden habe.
Ach so.
Ja. Das ist, nee, weil tatsächlich, ich wollte ihn auch sehen und bei mir hatte es ausschließlich, glaube ich, sogar mit der Besetzung zu tun, weil ich glaube, ich habe vom Regisseur nichts gesehen.
Muss mal gucken, was er noch so gemacht hat. Vielleicht kenne ich ja noch andere Sachen.
Na, also neben dem Ape Man Out ist Passion Fish, glaube ich, noch ein Film, der recht bekannt ist von ihm und dann hat er zu Beginn seiner Karriere recht viele Musikvideos für Bruce Springsteen gemacht.
Die habe ich bestimmt alle gesehen.
Bestimmt. Und wie ich dann so der ein oder anderen Kritik entnommen habe, hat der schon eine Fanbase. Also er hat ja auch einige Schauspielcredits, der ist schon auch so ein bisschen multitalentiert und hat eine Fanbase. Und es gibt viele, die sagen, das ist sein bester und ein Meisterwerk und sowieso alles toll.
Guck mal, hört sich nicht so an, als wenn du das genauso siehst, aber...
Ah, die Voraussetzungen waren auf jeden Fall gut, weil wie gesagt, die Besetzung hat mich
ja schon Cast, Alter,
auch
ja.
sehr angemacht, ja, und das ist auf jeden Fall beeindruckend.
Aber hallo.
Ja, soll ich erzählen, was hier geht?
Mach das gerne.
Im Fokus steht Sam Dietz. Das ist die Figur von Chris Cooper. Der spielt einen Sheriff in Rio County, Texas. Und zu Beginn des Films sehen wir so einen Detectorist, wie er mit seinem Metalldetektor in der Wüste zwischen Kakteen mit seinem Homie, der sich gerne Kakteen anguckt. Mit dem ist er da unterwegs und sucht eigentlich alte Kugeln, die abgeschossen wurden oder die eben nicht abgeschossen wurden, da liegen gelassen wurden, weil das so eine alte Rifle Range ist, wo die früher halt Schießen geübt haben. Ja, und jetzt findet er aber dabei ein Skelett. Also eine Leiche, die da schon eine Ecke länger liegt und auch einen dazugehörigen Sheriffstern. Ist also klar, die Leiche, die dort gefunden wurde, gehört zu wie hieß er?
Charlie Wade?
Charlie Wade, genau.
Also die haben noch so ein, um mir jetzt komplett zu identifizieren, die haben noch so einen Freimaurerring noch gefunden.
Ah ja, stimmt. Genau. So, ist also klar, dass dieser ehemalige Sheriff Charlie Wade dort gefunden wurde. Und jetzt beginnt sich unser Sheriff Sam auf die Suche, weil sein Vater damals, Buddy Deeds, der hat unter diesem
Sheriff... Nee, umgekehrt. Buddy Deeds war die Leiche. Charlie Wade war ja der Vater.
Nee, Buddy Deeds war der Vater.
Ach, Buddy Deeds war der Vater. Nee,
stimmt schon. Charlie Wade.
Ja, stimmt.
Haben sie die Leiche gefunden. Und Sam als Sohn von Buddy Deeds, der unter Charlie Wade gedient hat, hat jetzt halt auch irgendwo so ein privates Anliegen zu wissen, was da vorgefallen ist. Weil Charlie Wade wurde eine Menge nachgesagt. Das war wohl ein krasser Typ in vielerlei Hinsicht. Und so springt der Film dann auch sehr smooth, wie ich finde. Das sieht man selten so in Filmen.
Danke.
Sehr schön gemacht. Das großartige Übergänge zwischen den Zeiten, die hier erzählt werden.
Genau so formuliert, ja.
Ja, weil die Haupthandlung spielt im 96, also im Jetzt. Und dann springen wir aber in die 50er Jahre zurück, wo wir eben den Vater von unserer Hauptfigur sehen. Hm. Buddy Deeds, gespielt von Matthew McConaughey, wie er eben unter Charlie Wade, gespielt von Kris Kristofferson.
Rest in Peace.
Ja.
Er auch, er ist vor kurzem verstorben. Mhm.
Wie er da arbeitete und sich, also Buddy hat sich damals schon mit den Methoden von Charlie Wade nicht gut getan. So, das hat man recht schnell erfahren, vor allem weil auch die Leute im Heute noch sagen, Mann, Buddy Deeds, der Typ war eine Ikone und so ein rechtschaffener Typ und ein Modell von Sheriff und ein guter Mensch und überhaupt ein Saint und seine Frau ja auch ein Saint und alle toll. Mhm. Das heißt, in dieser Kleinstadt, wo der da unterwegs ist und dann eben auch Leute fragt über Vergangenes, kriegt er halt schon tendenziell immer die gleichen Antworten. Also muss er jetzt da eben tiefer eintauchen und diesem örtlichen Mythos zufolge wurde eben Buddy Deeds ermordet. Wie war das? Weil er war ja auch Anwärter für den Sheriff-Posten. Ne? Also sowieso, als die Handlung in der Zeit zurückspringt, ist er sowas wie Deputy. Mhm. Und Wade macht ihm halt Ansagen und dann sehen wir aber auch gleich, Buddy hat keinen Bock auf diese Ansagen, weil es da um Schutzgeld geht. Also Charlie Wade war halt wirklich so drauf, dass er von jedem Laden im Ort einfach Geld einkassiert hat jeden Monat und wollte dann eben auch Buddy sagen, so, das ist jetzt zukünftig dein Job. Und dann sagt Buddy aber, nö, mach ich nicht. Mhm.
Genau.
Ja, und um diese Nachforschung, die jetzt Sam eben Jahre später anstellt, geht's eigentlich. Also er beleuchtet dann eben jetzt die Geschichte. Wir sehen das halt alles aus seiner Perspektive und springen dann immer wieder zurück in der Zeit, wo wir das halt dann dargestellt sehen, was damals so passiert ist. Und natürlich geht's dann eben auch um den örtlichen Barbesitzer. Die Mutter von Pila, also das ist dann so eine Art Love Interest, zumindest war es das früher, weil wir erfahren dann auch im Verlauf des Films, dass Sam jetzt noch gar nicht lange wieder in Rio County ist. Der war früher, hat woanders gelebt, ist dann zurückgekommen nach Rio County und hat dann da eben den Sheriff-Posten übernommen, weil auch so der Bürgermeister, für den hat das ein ganz gutes Bild abgegeben, mit dem Namen Deeds eben auch zu werben, weil...
noch mehr Samples.
Oh, ja, egal. Mhm. Ja, weil Buddy eben diese Legende war und Sam als sein Sohn dann eben gut funktioniert hat. Der Bürgermeister konnte da mit ihm werben und so hat er diesen Job bekommen und wir merken aber schon über den ganzen Film, das ist kein Job, an dem sein Herz hängt. Also er ist nicht wirklich Sheriff mit Leib und Seele und will jetzt eben eher da dieses alte korrupte Ding auflösen oder rausfinden, was da genau vonstatten ging, warum da die Leiche von Charlie Wade gefunden wurde. Weil es eben gibt natürlich eine Geschichte, eine offizielle Geschichte, wie er gestorben ist und das passt halt nicht so wirklich zum Fundort der Leiche und und. Ja, und natürlich lässt das dann auch, weil er halt persönlich mit in dieser Geschichte hängt durch seinen Vater, lässt das dann natürlich auch so seine Erfahrungen ein bisschen in einem anderen Licht dastehen und hat dann so mehr oder weniger Auswirkungen auf ja, Entscheidungen, die er eben dann getroffen hat, so im Laufe der Zeit. Mhm. Und das Ganze sehen wir über 2 Stunden 15. Und ja, der Film ist auf der Schneiderliste, war auf Roger Eberts Liste der besten Filme 96 auf Platz 4, wo ich auch erstmal dachte, Digga, was? Also 96 kamen ein paar gute Filme raus. So, und viele davon, die mir einfallen würden, würde ich weit über Lone Star sehen. Aber gut, Roger Ebert halt. Der Film war Oscar-nominiert fürs beste Drehbuch. Gewonnen hat Fargo. Einer der Filme, die ich weit über diesem Film sehen würde. Und das ist eigentlich auch ein kleiner Film, schon mit einer wirklich tollen Besetzung. Aber ich habe diverse Probleme mit dem Film. Allen voran, und das ist krass, weil ich mag ihn wirklich gerne als Schauspieler, aber Chris Cooper ist kein Hauptrollentyp. Das funktioniert nicht. Dieser Film ist insgesamt wahnsinnig leblos. Warum ist das so leblos? Also wirklich, das
fragt er in die Nacht hinein.
Ja, ist doch so. Warum muss das so leblos sein? Also wirklich, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Ding irgendwie mal, und da geht es überhaupt nicht um Dynamik oder so.
Also heute schon 2 leblose Filme gesehen.
Ja, das, der andere war seelenlos. Das ist noch
so seelenlos, also, seelenlos und leblos.
Ich finde, okay, der Film, und das ist das, was mich so ankotzt, ich erkenne, dass da irgendwie was Gutes drin ist. Mhm. Aber das hat zu keinem Zeitpunkt hat das gezündet bei mir. Und ich wirklich schiebe einen Großteil davon darauf, dass es in meinen Augen keine gute Idee war, Chris Cooper mit dieser Hauptrolle zu besetzen. Ich hätte es wahrscheinlich umgedreht sogar. Ich hätte irgendwie hier Matthew McConaughey für die Hauptrolle besetzt und Chris Cooper vielleicht dann als den Vater.
Okay.
Wie auch immer, also er als jemand, der uns, mit dem wir hier seinen Struggle oder seine Nachforschung verfolgen, durch diesen ganzen Film, das zieht nicht in meinen Augen. Und ich finde es schade, weil ich hätte, weil Kris Kristofferson ist wieder mal mördercharismatisch und ich habe den, glaube ich, selten bis nie als Bösewicht gesehen. Mhm. Und hier spielt er einen verdammt charismatischen, kernigen Bösewicht. Und ich hätte gerne mehr von ihm gesehen und dachte irgendwie, die Figur Charlie Wade ist so sehr viel interessanter als Figur Sam Dietz. So, warum zur Hölle folgen wir die ganze Zeit dieser Schnarchnase? Und dann macht der Film leider auch dramaturgisch viel zu viel, was wahnsinnig, das kann man nur Trope nennen. So, der macht vieles, was einfach ein Trope ist. Und ich dachte dann wirklich so, oh Mann, das auch noch und das auch noch. Und dann kommt für mich erschwerend hinzu, dass ich den meisten Figuren halt auch nicht glaube, dass die Mitte der 90er in Texas leben. Und auch wenn uns immer wieder suggeriert wird, wie rückschrittlich oder zurückgeblieben Texas ist, kein Mensch macht das, dass er einfach bei jemandem auf der Arbeit vorbeifährt und draußen wartet, bis die Person rauskommt, um mit der zu sprechen. Digga, das machst du in den 90ern nicht mehr, auch nicht in fucking Texas. Du rufst die Person an und guckst, ob sie zu Hause ist und dann kannst du was verabreden oder so, aber Digga, das macht man nicht. Und der macht das hier permanent. Das sind also lauter solche Dinge, die passieren am laufenden Band und ich denke mir so, das sind nicht mal, die versuchen nicht mal uns hier echte Menschen zu erzählen und dann soll ich mich aber für irgendein Trauma oder irgendwas, was dann Jahrzehnte davor vorgefallen ist, interessieren. Also das ist alles, das irgendwie, das war so eine Totgeburt. Ich finde, das hat zu keinem Zeitpunkt hatte das irgendwie Leben. Und ich finde es super schade, weil ich eben, also ich finde die Geschichte jetzt auch nicht wahnsinnig aufregend, aber ich finde einfach so, wie es uns der Film inszeniert, es ist einfach alles so, plätschert so vor sich hin und es gibt wenig bis gar keine Highlights, finde ich. Also mein absolutes Highlight tatsächlich, diese eine Szene von Frances McDormand. Mhm. Weil die hat ihrer Figur Leben eingehaucht. So, die habe ich in dieser einen Szene, habe ich die komplette Figur verstanden, Alter. Mhm.
Ja, konnte sie schon in jungen Jahren.
Und Pela als Figur ist auch leider nur so Mittel zum Zweck. Und man, dann machen die wirklich, dann gehen die ernsthaft allen Ernstes dahin, dass er sie dann da auf ihre Arbeit aufsucht. Dann sind die da in diesem schummrigen Diner. Natürlich steht da eine Jukebox. Natürlich wird dann hier Slow Jam getanzt, Alter. Really? Also so, auch da.
Da hast du dich dran gestört.
Wer macht das denn, Alter, Mitte der 90er? Wann hast du denn das letzte Mal mit deiner Lady Slow Jams in einem Diner nach Ladenschluss getanzt?
In den 90ern auf jeden Fall, ja.
Really?
Ja. Really. Aber weil wir auch so viele Diner hier haben.
Ja, aber das haben auch in Texas Mitte der 90er, hat das niemand gemacht, Alter. Das ist einfach so, dann musst du mir das irgendwie als Märchen verkaufen oder dann erzähl sowas komplett Fiktives oder so.
Aber da hängst
aber
du
es gibt
auf,
ja hier sogar noch reale Bezüge zur aktuellen, also zur tatsächlichen Geschichte. Nein, es hat einfach dazu geführt, also so, dass ich das alles so leblos fand, weißt du?
Ob jemand jetzt abgeholt wird oder ob jemand jetzt zu einer Jukebox tanzt, echt? Also
es geht darum, dass die Figuren, die hier erzählt werden, dass ich die nicht glaube.
Na, das hilft natürlich nicht.
Eben. So, das heißt, ich glaube die Figur nicht und dann ist die Figur, der ich aber durch den Film folgen soll, in meinen Augen noch zu dröge dafür, dass das die Hauptfigur sein soll. Weil es ist halt auch so, es wird ja zu Beginn gleich etabliert, was Charlie Wade für ein Wichser war. Und dann denke ich mir so, ja, okay, ich habe es verstanden. Er war der Wichser, dein Vater war der Gute, das wissen wir schon in den ersten Minuten. Und dann? Also weißt du, es hat sich halt auch nicht so richtig, das hat sich ja erst so peu à peu rausgestellt, warum es für ihn überhaupt Sinn ergibt, da tiefer nachzuforschen und so. Ich finde, man hat diesen Drive bei Sam auch überhaupt nicht gespürt, warum man der Sache überhaupt intensiver nachgehen möchte. Es war immer alles so mysteriös angehaucht, aber dafür ist es dann zu dröge, als dass sich hier irgendwie ein Mysterium aufmacht, wo ich dann richtig Bock habe zu wissen, oh okay, was geht denn da? Und deswegen, ich fand es echt schade, weil eben technisch macht der ein paar Sachen richtig geil, weil wirklich diese Übergänge zwischen den Zeiten, super stylisch. Ja, wie ging's dir?
Teilweise ähnlich wie dir.
Ach was.
Aber teilweise auch etwas versöhnlicher, um es mal runterzubrechen. Erstmal hatte ich kein Problem mit Chris Cooper in der Hauptrolle. Ich mag den auch gerne und so und ich finde, dass der hier gut reinpasst.
Er ist für mich wirklich mehr der Nebenrollentyp.
Ja gut, jetzt wenn du es runterbrichst, schon, aber irgendwie hat er dann doch irgendwie diese Hauptrolle getragen, weil er ist ja auch schon ziemlich, also mir fehlt jetzt das Wort, nicht leblos, aber auch so ein bisschen müde vom Leben und so hin und her. Und der wacht ja wieder ein bisschen auf, indem er sich wieder neu verliebt in eine Frau, mit der er schon mal was hatte.
Und ich meine, das bringt er archetypisch mit. Er hat ja noch nie den völlig aufgedrehten, zugekoksten Typen gespielt,
schon,
der nie aufhört zu reden.
Stimmt
so. Er ist ja immer recht stoisch.
Ja, das stimmt, er ist immer recht stoisch. Und habe mit ihm aber kein Thema gehabt. Aber der Film macht es dir definitiv nicht leicht, den Film zu mögen oder dem irgendwie unterhaltsam zu finden oder zu folgen, weil einerseits ist es ganz cool, dieses Verschachtelte und weißt du, diese Schuld und Sühne und die Lasten von den Eltern irgendwie noch weiterzutragen und gerade so dieses langsame Aufblättern dieses Falls und so. Der wollte das, glaube ich, dass du das
bestimmt
peu à peu sukzessive mitbekommst, warum er das macht und warum das passiert. Aber ich bin bei einer Sache bei dir, er macht viel zu viele Fässer auf, weißt du, also die Rassismus-Schiene wird dann irgendwie von ganz klein auf so mit den Mexikanern und so aufgedröselt und so und dann kommen immer mehr Charaktere ins Spiel, wo du dann schon drauf und dran bist, irgendwie den Überblick zu verlieren, weil du es so schon irgendwie nicht spektakulär fandest. Aber ein paar Momente waren dann doch interessant mit diesen Übergängen und dieser Blick in die Vergangenheit, aber auch ich musste mich selbst erwischen, dass ich mir gesagt habe, Alter, wie cool wäre es gewesen, einfach einen Film zu erleben, wo dieser Charlie Wade komplett durchdreht, weißt du?
Ja, Mann.
Und seiner Story irgendwie zu verfolgen, dieser Vergangenheit. Und dann hat es mich wieder, und dann springen wir in die Gegenwart und dann geht es wieder dieses Liebesgeplänkel zwischen Elizabeth Peña und Chris Cooper. Ich dachte, naja, wäre man bei Charlie Wade geblieben, das hätte ich wahrscheinlich jetzt cooler gefunden.
Naja, also die Szenen.
Weil ich sehe halt auch gerne Arschlöcher und der ist ja nur wirklich, der ist ja nur komplett ruthless.
Bei den Szenen mit ihm, das ist halt wirklich so, dass da gleich sehr viel mehr passiert. Also nicht nur handlungstechnisch, sondern einfach da ist Leben ansatzweise.
Wenn er den Raum betritt und so, ja, definitiv, ich weiß schon, was du meinst.
Das sind dann so die Zuckungen bei der Leiche, weißt du, wo du irgendwie das Gefühl hast, jetzt, okay, da geht noch was.
Aber ansonsten hat mich die Besetzung hier auch durchgebracht, weil du hast Joe Morton hier noch in der Nebenrolle und so und hast ein paar gute Leute.
Ron
aber,
Canada.
Ja, genau. Aber auch hier hast du wieder so ein, hier hast du auch wieder so eine Szenerie, dass du gesagt hast, du hättest gerne mehr von bestimmten Storylines gehabt und die werden dann wiederum nur angerissen, weißt du, so. Aber er macht so ein bisschen so ein Traffic-Fass auf, weißt du, dass du aus verschiedenen Perspektiven halt diesen Fall aufgedröselt bekommst, ohne aber die Klasse zu erreichen, wie ich finde. Aber erschwert sie halt, diesen Film auch geil zu finden, über die Laufzeit, mit den Längen und mit dem Tempo. Insofern kann ich deine Kritik nachvollziehen, bin aber dann doch ein bisschen versöhnlicher, was den Film angeht.
Ja.
Da wäre ich.
Okay.
Ja, weil ich mag auch irgendwie so diese Mexiko-Texas-Szenerie, weißt du, ich darf es natürlich lieber
ja,
in so.
Generell mag ich das auch. Ja.
In so Sachen wie
so
hier.
Sicario und so ein Kram.
Ja, oder ausgelöscht hatten wir ja hier mit, hier, wie hieß er auf Deutsch? Injustice hier mit Nick Nolte und so. Den fand ich zum Beispiel auch richtig gut. Mhm.
Ja, oder
Prejudice, Traffic, Extreme Prejudice hieß der, genau.
Ach so. Okay.
Ja. Ja, Traffic ja auch, natürlich, ja. Das sind schon bessere Filme in dieser Hinsicht. Insofern war ich von Lone Star auch leicht enttäuscht und habe überlegt, wie viele Punkte ich dem gebe, aber unterm Strich fand ich dann, war das doch ganz gutes Schauspielkino und ich mochte die Übergänge, dass die sehr smooth sind, dass es so teilweise in der gleichen Szene so von der Gegenwart in die Vergangenheit geht und so und dass man dann so, dass die Kamera so hochfährt und dann bist du auf einmal in den 50ern.
Ja,
schon ist, ganz geil gemacht. Und du hast, genau, dann hast du auf einmal eine junge Frances McDormand und einen jungen Matthew McConaughey und so, hilft auch.
Mhm.
Und in der Hinsicht fand ich den schon okay. Aber auch nicht mehr.
Ja. Ja, ich glaube, also zu einem okay könnte ich mich auch noch durchringen.
Könntest du dich noch durchringen, ja.
Ja.
Aber ich, das ist einer der Filme, wo ich deine Kritikpunkte komplett nachvollziehen kann, wo ich sage, ja gut, ich weiß genau, was du meinst und kann das auch nachvollziehen.
Ich finde es nur so schade. Also ich hätte das irgendwie so gerne so viel besser gefunden. Und als ich dann eben so recherchiert habe, dann auch so ein paar Kritiken und Zahlen gesehen habe, dachte ich so, Alter, so ein paar Leute feiern den ja wirklich als Film und sagen, den gucke ich mir immer wieder und jedes Jahr an und so. Ich mir denke, okay, also entweder habe ich wirklich grundlegend was übersehen oder wir haben grundlegend einen anderen Filmgeschmack.
Ja, wenn, das ist schon so, ja, habe ich auch ein paar mitbekommen. Und wenn Roger Ebert diesen Film auf seiner Greatest Hits Liste hat.
Alter, auf Platz 4.
Ja, ist halt immer alles subjektiv, so, weißt du?
Ja, aber hallo, ist das subjektiv, ja. Der wäre in meiner Top-Filme von 96 Liste, wäre der also nicht in den Top 20.
In meiner wahrscheinlich auch nicht, weder damals noch heute. Also im Gegenteil, heute würde ich diesen Film wahrscheinlich mehr abgewinnen können als damals. So, damals hätte ich ihn wahrscheinlich noch langweiliger gefunden. In meinen Teenager-Jahren. Insofern ist leider ein bisschen verheizt so hier die ganze Schauspielriege, auch wenn natürlich ja, die Penner und so finde ich schon toll, also die sind schon gute Leute auf jeden Fall, aber ist jetzt nicht der beste Film.
Ja, halt schon leider recht langweilig. Na, 5 Millionen gekostet, fast 12,5 eingespielt, ist auch nicht der Riesenwurf. Aber ich muss gestehen, habe ich jetzt hier auch nicht nachgeguckt, ob der überhaupt einen Wide Release bekommen hat oder was da war. Ich kann mir vorstellen, mit den Namen zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, oder?
Und die Mutter von Elizabeth Fania wird übrigens gespielt von Miriam Colon. Die war auch die Mutter bei Scarface, interessanterweise, von Tony Montana. Und hat ja auch noch irgendwie bei... hat man auch noch in Serien gesehen, so in den letzten Jahren und so, ist auch mittlerweile verstorben, aber.
Das fand ich auch so ein bisschen so ein Ding hier. Joe Morton spielt ja den Sohn von Ron Canada.
Ja.
Ist aber halt fast ein Jahr älter.
Mhm.
Und ich fand dann auch so die Besetzung, also ja, gut, der eine hat graue Haare, der andere nicht, aber trotzdem dachte ich so, ey Leute, really?
Das ist
so
unglaubwürdig, ja.
Ja, schon.
Mhm. Naja.
Ja.
Gut, Grüße an Jensmann auf jeden Fall.
Hast du denn jetzt mal geguckt? Hast du noch andere Sachen von einem Regisseur gesehen?
Nee, die anderen kenne ich auch nicht. Also okay. Eight Men Out habe ich gesehen und jetzt Lone Star.
Mhm. Okay.
Und Eight Men Out war jetzt auch kein Meisterwerk, also der war schon cool, aber da hilft natürlich meine Baseball-Liebe.
Mhm.
Und Lone Star ist nicht ganz so kurzweilig wie der besagte Sportskandal.
Okay.
Na gut.
Dann noch die Punkte.
Sehr gerne.
7,4 auf IMDb. Metascore ist bei 79. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut. Letterboxd 3,8.
Letterboxd 3,8, okay. Du liegst gerade richtig mit der 7.
Oh, nice.
Ich wahrscheinlich nicht.
Nee, ich bin bei 4,5.
4,5 vom Lee.
Ja.
Mensch, die Nullerrunde könnte klappen.
Ach so, ja. Also heute ist es tatsächlich ein No Contest, aber
No Contest, sagt er frech.
Ja, also ich habe einen halben Miesen, du hast 5 Miese.
Ja, No Contest.
Oder? Also können wir jetzt auch schön reden das, oder es versuchen, aber ich weiß nicht.
Wie wäre es mit ein bisschen Sugarcoating zu Weihnachten? Das wäre doch mal eine nette Geste von dir.
Okay, Du warst stets bemüht.
Okay, das ist dein Sugarcoating. Wow.
Ah, was machen wir hier eigentlich?
This is a good use of my time and talents.
Wir machen einen Podcast.
Ja, und das auch schon jetzt im 6. Jahr, ey. Läuft.
Ja. Noch nicht ganz, aber, ach ja doch, wir sind ja im 6. Jahr.
Wir sind doch im 6.
Stimmt,
Jahr.
Stimmt, ja. So. Aber wir sind bald auch offiziell von der Jahreszahl im 6. Jahr. Da sind wir noch nicht, aber bald.
Ach so, ja.
2019 angefangen und bald haben wir die 2025.
Mhm.
Und dann sind wir auch offiziell von den Jahreszahlen im 6.
Ja.
Cool. Na dann.
Na dann. Nochmals frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten und wir hoffen, die Folge 399 hat geschmeckt.
Yes. So.
The fun is done.
So sieht's aus. Haut euch den Bauch voll, habt fröhlich Weihnachten. Vielleicht habt ihr euch schon beschenken lassen.
Ja, oder ihr macht das ganz amerikanisch klassisch irgendwie am nächsten Tag.
Oder so, genau. Und,
das ist eh so viel besser, ne? Das hatte ich auch neulich bei so einem Essen mit Freunden davon, die Kinder haben und die meinten dann, das haben die Amis einfach cleverer gelöst mit diesem, oder halt im englischsprachigen Raum, dass du am 25. morgens die Geschenke kriegst und nicht am 24. abends.
Mhm.
Weil Kinder kriegen ja dann schon auch gerne mal, je nach Alter, halt Spielsachen.
Soll vorkommen.
Ja. Und wenn du die am 24. abends schenkst, dann wollen die natürlich nicht ins Bett.
Ja, stimmt. Ist nicht durchdacht, das System.
Überhaupt nicht.
Ja.
Und wenn du aber natürlich sagst, ey, noch einmal schlafen und morgen früh gibt's die Geschenke, was meinst du, wie schnell die ins Bett wollen?
Ja, stimmt schon. Aber ich habe mich auch tatsächlich auch gefragt, so, das war bei...
Und du kannst dann den ganzen Tag damit spielen, weißt du? Also wenn du dann abends die Geschenke kriegst, dann heißt es so, jetzt musst du aufhören zu spielen, morgen früh wieder.
Aber das war schon bei der Christmas Story, da haben sie auch natürlich früh morgens die Bescherung gemacht, wo der Vater noch todmüde auf der Couch rumsaß. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob ich da hätte schlafen können, Alter, den Tag vorher. Weißt du, ich wäre doch da total unruhig, oder?
Naja, aber am 23. kannst du ja auch noch schlafen.
Wie, am 23. kannst du auch noch
schlafen? Naja, du kriegst, wenn du hierzulande am 24. Geschenke kriegst, dann schaffst du es ja trotzdem auch am 23. noch zu schlafen, auf dem 24.
Ja, aber die Geschenke kriegst du erst abends. Aber wenn du früh morgens, dann sind es ja nur noch wenige Stunden.
Ja,
so.
Klar,
du dann
Auge stehst
zu?
Du halt früher auf. Naja, je nachdem halt, wenn du sagst, jetzt
also ich wäre unruhig.
Früh ins Bett gehen, weil dann geht die Zeit schneller her oder so. Aber es ist halt einfach geiler, weil dann hast du zum einen, kannst du dann tagsüber mit den Spielsachen spielen, hast das Problem mit dem ins Bett gehen nicht. Und für die Eltern, Daydrinking. Tausendmal geiler, als dir abends einen reinzustellen.
Lifehacks von Lee hier noch zu
Weihnachten. Zu Weihnachten, vom Grinch persönlich.
Perfekt, ja.
Genau. Ja, guck mal, was Grinch wir hier der, am 24. Machen. Wir sind ja, die ersten paar Jahre waren wir ja ganz konsequent auch immer im Kino am 24.
Stimmt, wir waren Heiligabend immer im Kino, richtig, ja. Ja. Und jetzt haben sich ja ein paar Filme tatsächlich angestaut, insofern... Vielleicht führen wir die Tradition fort. Gucken wir mal.
Mal gucken.
Ich habe gar nicht erwähnt, dass Farkus, der Schauspieler des Bösewichts bei Christmas Story, den Bully, der gespielt hat, dass der übrigens in der Christmas-Villain-Liste noch vor dem Grinch ist. Tatsächlich,
was?
Ja.
Okay.
Der ist noch in der Top 100 irgendwie.
Von wem ist diese Liste?
Das war so eine British Film Institute, glaube ich, Liste oder
ach,
so.
Ach, das BFI.
Ja.
Hat Christmas-Villains rausgebracht.
Ja, da gab es, glaube ich, eine Christmas-Villain-Liste.
Und er vor dem Grinch.
Er hat stolz betont, dass er vor dem Grinch war.
Ist auch eine Errungenschaft. Also ich meine, das
auf
ist ja wohl
der
bekannteste Weihnachtsgegner überhaupt.
Kann man schon mal erwähnen, ja, das stimmt. Ja. Gut.
Alright.
Dann entlassen wir euch jetzt in diese aus dieser weihnachtlichen Folge und dann am Freitag.
Zu Silvester.
Wir hören uns zu Silvester, genau. Und Freitag dann Hoffi und ich.
Ja.
Wir hoffen, es gefällt.
Hör ich mir natürlich auch an.
Ich hoffe, du schläfst nicht ein. In diesem Sinne. Gute Nacht.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.